herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian, hallo.
Willkommen zur Folge 105. Und nachdem wir uns im Vorgespräch ausführlich über Schnecken im Garten unterhalten haben, oder Schnecken auf Dachterrasse im fünften Stock.
Ja, wenn ihr nicht wisst, was wir damit meinen, wartet, bis ihr Mitte 40 seid und dann geht's los.
Ja.
First World Problems der Middle-Aged Astronomen.
Ja. Auch die Schnecken haben ihre Rolle im Universum, aber die sollen in einer anderen...
Die sollen sie woanders ausüben, diese Rolle, ja, genau.
Die sollen in einer anderen lokalen Bubble sein und nicht da, wo ich mein Gemüse anbauen will. Aber in dieser Folge reden wir nicht über Schnecken. Wir reden über andere Dinge und wir fangen an mit dem, was wir gemeinsam letzte Woche aus unserer Sicht getan haben. Wir waren auf einer Party oder auf zwei Partys sogar genommen.
Genau. Ja, das war sehr nett, ja.
Wir waren beide bei der Verleihung des Heinz Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation an unsere Podcast-Kollegen Reinhard und Nikolas von Methodisch Inkorrekt. Und wir waren zuerst bei der Deutschen Botschaft, wo der Preis verliehen wurde. Und dann haben wir den beiden den Preis wieder weggenommen, damit er am nächsten Tag nochmal verliehen werden konnte bei der Langen Nacht der Wissenschaft. Und da gab es dann die richtig lange Party, die ich ja noch vor dir verlassen habe. Ich weiß nicht, ob du noch weiter gefeiert hast.
Warst du beim Würstelstand nicht mehr dabei?
Doch, da war ich schon dabei, aber da bin ich dann immer nach Hause gefahren, weil dann sonst mein letzter Zug oder mein letzter vernünftiger Zug gefahren ist und da waren alle anderen noch da. Also ich weiß nicht, was ihr dann noch getrieben habt.
Ja, wir würstelstandeten noch ein Weilchen. Es gab Pommes, es gab Dosenbier, es war schön.
So wie
es geht. Das erste Mal seit langer Zeit, dass ich so am Würstelstand wieder abgehangen bin mit Leuten. Und das war sehr nett. Das muss man öfter machen.
Ja, wirklich. Aber muss man lang genug wach bleiben, weil wenn man sich einfach so am Nachmittag zum Würstelstand stellen, macht keinen Spaß. Das muss man irgendwie so spät in der Nacht machen, wo es dann schon nichts anderes mehr gibt in Wien außer dem Würstelstand.
Ja, da ist dann auch eine andere Crowd am Nachmittag. Also erst so ab Mitternacht wird's dann.
Ja, die beiden Preisträger haben die Würstelstand-Action übrigens verpasst. Die sind schon vorher nach Hause gegangen. Ich meine, gut, die mussten am nächsten Tag wieder abreisen und am übernächsten Tag in einer anderen Stadt wieder eine Show spielen. Also sie sind entschuldigt, aber beim nächsten Besuch müssen sie auch in die Würstelstand-Kultur Wiens eingeführt werden.
Allerdings.
Aber es war ein schöner Auftritt, den man sich auch auf YouTube noch anschauen kann. Also die komplette Preisverleihungsgala ist auf YouTube nachzusehen. Wer den Livestream verpasst hat und wer nicht vor Ort war, kann man sich anschauen. Also mit den diversen Reden der Honoratioren vom Wissenschaftsminister.
Wer? Honoratioren?
Ja, wurscht. Vom Wissenschaftsminister abwärts, diverse Rektoren, Vizerektoren und so weiter.
Keine Magnifizienzen waren anwesend, oder? Diesmal.
Weiß ich nicht. Martin Puttigam hat die Show moderiert. Es gab die tollen, musikalischen Acts der Heinz Oberhummer Tribute Band zu bewundern und die kann man wirklich nur bewundern. Also so wenig Respekt fürs eigene Äußere hat selten eine Band wie diese Band. Also die kennt da nichts.
Ja, aber auf eine sehr schöne Art.
Ja. Also fast immer der Höhepunkt dieser Preisverleihung, wenn nicht die Preisverleihung selbst der Höhepunkt wäre, aber.
Ja, und es ist auch Leggings-technisch ist da viel los. Also ich hatte meine Pac-Man-Leggings an, auf die ich sehr stolz bin. Aber die Leggings der Band, ich meine, konnte ich mich wirklich brausen gehen. Ich meine, die waren, schaut es euch an.
Der Auftritt von Nikolas und Reinhard war natürlich auch hervorragend. Also das war.
Ja, aber die könnten also auf der Legging-Front, können die da noch ein bisschen sich aus dem Fenster lehnen.
Ja, mal schauen. Ja. Aber es war interessant. Es war zuerst, die erste Hälfte war so ein bisschen special für die Preisverleihung. Da ging es um Wissenschaftskommunikation und den Sinn und Wert von Wissenschaftskommunikation. Und die zweite Hälfte war dann so ein Ausschnitt aus ihrem aktuellen Bühnenprogramm mit schönen Experimenten, mit amüsanten Geschichten. Also es war ein schöner Abend.
Ja, voll. Ja. Haben sie gut gemacht.
Genau. Ja, also wie gesagt, schaut euch gerne noch an auf Internet. Auf Internet. Schaut euch das gerne
auf
noch an.
Auf Internet.
Schaut euch das gerne noch an im Internet. Ich verlinke die Preisverleihung auf YouTube in den
Pro Shorts. Pro muss noch hinten dranhängen. Auf Internet Pro.
Ja, genau. Dann wir kehren jetzt wieder zurück ins Universum. Es gibt wieder Neuigkeiten von Voyager.
Ja, voll cool. Habe ich so. Diesmal weiß ich sogar, wovon du sprichst. Ja.
Die haben schon darüber gesprochen, dass Voyager kaputt ging. Wir haben darüber gesprochen, dass Voyager wieder repariert wurde. Und jetzt hat Voyager 1 tatsächlich auch wieder wissenschaftliche Daten gesendet. Also sie ist, die alte würde ich nicht sagen. Also ich glaube, zwei der vier Instrumente funktionieren noch. Aber ja, sie ist wieder aktiv. Sie lebt, sie macht Wissenschaft und sie schickt die Wissenschaft zur Erde. Und das hat gleich wieder entsprechende Schlagzeilen generiert. Und eine, die ich ja ein bisschen missglückt fand, lautet: mysteriöse Region außerhalb des Sonnensystems verursachte Voyager-Fehler. Also sie ist nicht falsch, sie ist eigentlich in jedem Wort richtig, aber sie erzeugt ein falsches Bild im Kopf, wenn man so will. Mhm. Also um was es geht, ist, dass wir schon seit längerem wissen, dass die Raumsonde Voyager, wie es oft fälschlicherweise heißt, das Sonnensystem verlassen hat. Hat sie nicht. Mhm. Ja, sie ist immer
genauso noch, wie Pluto. Ja. Pluto hat ja auch das Sonnensystem verlassen. Ja. Mhm.
Voyager 1 ist immer noch im gravitativen Einflussbereich unserer Sonne. Also sie ist immer noch im Sonnensystem drin, aber sie ist so weit von der Sonne entfernt, dass der elektromagnetische Einfluss, wenn man so will, der Sonne keine Rolle mehr spielt. Also der Sonnenwind, der ist da draußen, wo Voyager sich rumtreibt, über 100 Mal weiter von der Erde entfernt als die Erde von der Sonne. Das war jetzt sehr schlecht ausgedrückt, dieser Vergleich. Aber sie ist weit weg und da, wo Voyager sich jetzt auffällt, ist der Sonnenwind, also die Teilchenstrahlung, die die Sonne abgibt, so schwach, dass man sie nicht mehr vom interstellaren Medium unterscheiden kann. Ja, also aus der Hinsicht hat die Sonne keinen Einfluss mehr auf Voyager und das heißt aber auch, dass die Magnetfelder der Sonne da draußen so schwach werden und die Sonde da jetzt nicht mehr geschützt ist vor irgendwas, ja, also vor der harten kosmischen Strahlung, die da im interstellaren Raum gibt. Jetzt ist sie halt allem schutzlos ausgesetzt, weswegen es nicht verwunderlich ist, dass dann immer wieder solche Fehler auftreten. Und wir wissen, dass schon 2012 so eine Grenze erreicht worden ist. Also 2012 war das, wo Voyager das erste Mal diese interstellare Region im Sinne der kosmischen Strahlung erreicht hat. Und jetzt hat man aber 2020 wieder so eine Grenze quasi detektiert. Mit der hat man eigentlich nicht mehr gerechnet, dass das passiert. Und man überlegt sich jetzt, was das gewesen sein könnte. Und ich zitiere jetzt aus dem Zeitungsartikel. Es gibt mehrere Theorien. Eine davon besagt, dass Voyager 1 eine kleine Wolke von uraltem Plasma eines anderen Sterns oder einer Sternentstehungsregion durchquert. Da ist anscheinend irgendwas, was nicht ins innere Sonnensystem reinkommt, weil es halt von dem Sonnenwind und dem Magnetfeld der Sonne abgehalten wird. Irgendwie so geladenes Plasma, das irgendein anderer Stern durch die Gegend gepustet hat. Und da ist Voyager rein und das hat anscheinend irgendwelche Schäden verursacht, ist eine These.
Ja, also was gut sein kann oder was höchstwahrscheinlich auch so ist, ist, dass dieses interstellare Medium dann ein bisschen komplexer zusammengesetzt ist oder dass seine Dynamik ein bisschen komplexer ist, ne? Dass das nicht so wirklich so eine Grenze ist. Da hört jetzt der Einflussbereich der Sonne elektromagnetisch quasi auf und dahinter ist dann quasi flach und da passiert nichts mehr, sondern das ist dann wahrscheinlich einfach so ein bisschen turbulent noch nach weiter draußen hin, ne?
Ja, also wir werden es rausfinden, wenn Voyager noch ein bisschen weiter funktioniert, werden wir auch da noch Daten kriegen vom unordentlichen Anfang des interstellaren Raums.
Ja, genau. Also ich find's cool, weil ich habe, wie wahrscheinlich die meisten Leute, die sich da damit irgendwie beschäftigen, ich habe mir gedacht, das war's jetzt mit Voyager.
Ja, haben wir in der letzten Folge
nicht mehr damit gerechnet. Ja, ja. Das lag überhaupt nicht an poor Voyager, die kann irgendwie überhaupt nichts dafür. Wurde wahrscheinlich nur von irgendeinem Orgen superschnellen kleinen Teilchen getroffen von so einem Cosmic Ray halt, von so einem kosmischen Strahlungsteilchen. Die da draußen rumsausen und hat halt dann das Richtige gemacht. Sie hat voll das Richtige gemacht. Sie hat quasi um Hilfe gerufen. Sie hat ihren Speicherinhalt gesendet. Von wegen, Leute, Hilfe, ich habe irgendwas getroffen. Macht was, helft mir. Also, ja. Super.
Ja, also wir sind gespannt, was Voyager sonst noch alles da draußen entdecken wird.
Das Ding ist halt, dass es alles so weit weg ist und so lange dauert, bis sich dort da irgendwie was tut. Das heißt, bis das nächste komische Ding, das Voyager misst, passiert, könnte es gut sein, dass dann irgendwie ein paar Jahre vergehen oder so.
Ja. Wer weiß. Oder vielleicht ist alles voll mit komischen Dingen da draußen. Wir wissen es
nicht. Das kann auch sein. Ja, stimmt. Mhm. Spannend auf jeden Fall, ja.
Ja, also das waren Neuigkeiten von der alten Raumsonde. Es gibt aber auch Neuigkeiten von ganz neuen Raumsonden. Gerade quasi tagesaktuell aus unserer Sicht, also heute, am 29. Mai in dem Fall, für euch ein bisschen später, aber heute ist eine Sonde der Europäischen Raumfahrtagentur ESA ins All gestartet worden und sie funktioniert perfekt. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Ist jetzt keine astronomische Sonde, also die wird keine astronomische Arbeit machen oder nur am Rande astronomische Arbeit. Das ist ein Satellit zur Erdbeobachtung, der von der ESA EarthCare genannt wird, was ich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, einen komischen Namen finde. Die japanische Raumfahrtagentur hat auch mitgemacht und die nennt das Ding Weißer Drache.
Ah, besser.
Ja, also die ist gestartet, sie funktioniert offensichtlich, muss natürlich noch die diversen Tests durchlaufen, dass alle Instrumente wirklich gut funktionieren, aber dann wird sie vor allem sich mit Wolken beschäftigen, sie wird Wolken messen, sie wird Aerosole messen in der Erdatmosphäre, also sie wird auf die Erde schauen und nicht hinaus ins Weltall, die Wechselwirkung von Wolken, Aerosolen und so weiter untersuchen. Ja, und man wird damit sagen, zumindest die Leute, die das Teil gebaut haben, ein 3D-Modell der Atmosphäre über die gesamte Höhe hinweg erstellen können mit den Daten, was natürlich die Klimaforschung ja deutlich besser machen sollte, wenn das alles funktioniert. Aber wie gesagt, ganz frisch, ist da, ist im Weltall und tut, was sie soll.
Da muss man wahrscheinlich dann ein bisschen Angst haben vor den Ergebnissen, weil alles dann viel schlimmer sein wird, als wir es schon erwartet
ja,
haben.
Ja, ne? Schauen wir mal. Es ist ja generell so, dass die Klimaforschung immer konservativer ist als die Realität. Also das ist, hat sie immer herausgestellt, dass wenn die Klimaforschung sagt, es könnte so bis so sein, dann ist es meistens immer am oberen Ende der Schrecklichkeitsskala.
Ja, das ist das, was Leute sehr unterschätzen, dass Wissenschaft ein konservatives Business ist. Ja. Naja, lassen wir uns überraschen, vielleicht auch nicht.
Ja, was auch funktioniert, ist das Weltraumteleskop Euclid oder Euclid, wenn man es englisch aussprechen will, auch ein Teleskop der Europäischen Weltraumagentur. Das ist, glaube ich, letztes Jahr gestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben schon darüber gesprochen in dem Podcast wahrscheinlich, dass es gestartet ist. Wir haben wahrscheinlich auch darüber gesprochen, dass es funktioniert. Und jetzt sind vor kurzem tatsächlich die ersten wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht worden. Gibt eine Seite bei der Euclid-Homepage, ich glaube 10 Papers insgesamt sind es, die jetzt irgendwie gemacht worden sind. Nein, stimmt gar nicht. 85. Okay, gut. Ja, habe ich unterschätzt.
Oh ja, die Größenordnungsmäßig.
Liste. Ja. Also die Euclid macht Forschung. Euclid ist ja dazu da, die dunkle Energie zu erforschen, weswegen Euclid sehr viele Galaxienhaufen beobachtet und Galaxien beobachtet, weil man möchte Supernova-Explosionen in möglichst unterschiedlich Entfernungen im Universum beobachten, um dadurch herauszufinden, wie sich das Universum zu unterschiedlichen Zeitpunkten seiner Geschichte ausgedehnt hat, was man ja wissen muss, wenn man die dunkle Energie verstehen will. Ja, und den Haufen Daten hat man jetzt veröffentlicht und wie es halt so ist, wenn man mit sehr genauen Instrumenten ins All schaut, dann findet man auch ganz viele andere interessante Sachen und unter anderem und wieder eine bisschen komische Schlagzeile, ich weiß nicht was, der Standard ist, das aus dem ich immer zitiere, der hat in letzter Zeit so komische Schlagzeilen immer.
Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Was ist da los?
Ich weiß Standard. Es nicht. In dem Fall lautet die Schlagzeile, das Weltraumteleskop Euclid findet zahllose Sterne mit falschen Bahnen. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Da gibt es ja öfter solche Schlagzeilen. Irgendwer entdeckt einen Stern, der nicht existieren dürfte oder sowas. Also wenn er da ist, dann existiert er. Wenn unsere Wissenschaft sagt, der dürfte nicht existieren, dann ist es nicht die Schuld von dem Stern oder von dem Planeten, sondern von unserer Wissenschaft. Ja, und Sterne können keine falschen Bahnen haben, weil Sterne haben die Bahnen, die die Naturgesetze vorgeben. Und falsch sind sie höchstens, wenn wir sie falsch verstanden haben. Das legt so magisches Denken nahe, finde ich. Also man kriegt immer das Gefühl, ein Stern dürfte es gar nicht geben. Ja, das heißt, da ist irgendwie was Mysteriöses passiert. Da hat ihn irgendwer hingezaubert anscheinend, wenn es die gar nicht geben dürfte. Und in dem Fall geht es eigentlich um was ganz anderes. Ja, also Euclid hat da die entsprechenden Galaxien beobachtet, unter anderem den Perseus-Haufen, was, wie der Name sagt, ein Haufen aus Galaxien ist. Und was Euclid gesehen hat, war nicht nur das Licht des Galaxienhaufens, also der Galaxien in dem Haufen, sondern auch, naja, so einen diffusen Lichtschimmer zwischen den Galaxien. Also zwischen den Galaxien leuchtet es auch. Das heißt, zwischen diesen Galaxien muss irgendwas sein, das leuchtet. Und wenn man das jetzt irgendwie misst, die Helligkeit, und umrechnet, in wie viele Sterne sollten das sein, die dieses Licht erzeugen, dann kommt man auf ungefähr 1,5 Billionen Sterne, was viele Sterne sind. Ist aber sehr, sehr diffus. Also es ist wirklich sehr, sehr schwaches Licht. Wenn wir den Dimmer unserer Nacht um diese Lichtmenge nach oben drehen würden, würden wir es nicht merken. Also so schwach ist es, weil es halt so über einen so großen Raum verteilt ist. Was man auch entdeckt hat, ist, dass wenn man sich die Sterne anschaut, die dieses Licht erzeugen, dann zeigt sich, die bewegen sich nicht um die massereichste Galaxie in dem Haufen. Ja, also in dem Haufen gibt es ganz viele Galaxien, die haben unterschiedliche Massen und eigentlich sollte man sich denken, okay, das Zeug, was da jetzt quasi in der Mitte zwischen den Galaxien ist, das wird ja auch von der Gravitationskraft beeinflusst und das sollte sich dann irgendwie um den Massenschwerpunkt rundherum bewegen, um die Galaxie, die meiste Masse hat. Tut's aber nicht, sondern sie bewegt sich um einen Punkt herum, der zwischen den beiden massereichsten Galaxien liegt.
Ja.
Und das weiß man jetzt nicht genau, was es ist. Das, was hier die Forscherinnen und Forscher sagen, ist das, was aus meiner Sicht auch sehr plausibel klingt, nämlich, dass da die Galaxien, dass der Perseus-Haufen mit dem in den anderen Galaxienhaufen verschmolzen ist und dann gibt's halt jede Menge gravitative Störungen, wo alles durchgewirbelt ist und das jetzt eine Zeit lang dauert, bis sich das wieder entsprechend beruhigt hat, sagt zumindest der Studienautor Jesse Golden Marks von der Uni Nottingham. Und das war ja die Uni, wo du warst, also kannst du beurteilen, ob der recht hat oder nicht.
Jesse, well done.
Kennst du den?
Nein, es ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich
Golden Marks
war. Und den letzten Golden Marks, ja, also ich glaube, wenn ich ihn kennen würde, hätte ich ihn mir gemerkt mit dem Namen. He's making Golden Marks in Physics.
Nein, Marks wieder Karl.
Was? Golden Marks mit X? Wirklich?
Ja.
Ja, das ist mal ein schöner Name. Da würde ich mir das mit dem Heiraten doch nochmal überlegen. Weiß jetzt gar nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Außer, dass natürlich diese Arbeit gut ist, aber neu ist da jetzt nicht viel, weil dieses Licht, dieses Intracluster Light, so wie man das nennt, das von den Sternen zwischen den Galaxien in Galaxienhaufen kommt, das kennt man, seitdem man Galaxienhaufen untersucht. Also das sieht man, dass da einfach was leuchtet zwischen den Galaxien und dass da jede Menge Sterne sind. Und das macht auch total Sinn, weil natürlich gibt's da ganz viele Interaktionen zwischen den Galaxien und da werden die Sterne halt ein bisschen rausgeschleudert und dann kriegen die entstehenden riesen elliptischen Galaxien, die durch diese Interaktionen in den Haufen entstehen, ja, diese entstehenden Galaxien kriegen dann so einen riesigen Schleier aus rausgeschleuderten Sternen quasi um sich herum. Und der Perseus-Haufen, Leute, wenn ihr was Arges sehen wollt, schaut euch diese Simulation von der NASA an, weil die haben genau diesen Zusammenstoß, der da passiert ist vor einiger Zeit, simuliert. Der Röntgen-Tsunami. Das ist geil.
Röntgen-Tsunami, das ist ja unangenehm.
Da wird es auch im Herbst da vermutlich ein Buch geben,
der Röntgen-Tsunami,
das erscheinen wird, wo unter anderem der Röntgen-Tsunami auch vorkommt.
Von Jesse Golden Marks geschrieben?
Nein, von yours truly geschrieben. Naja, wie auch immer, schaut euch das an. Der Perseus-Haufen, das ist einer der größten lokalen, also noch lokalen, der nicht so weit von uns entfernten Galaxienhaufen da draußen. Und da geht einiges ab. Also wenn man sich da einfach nur mal ein Bild anschaut, sieht man sofort, holla, was ist denn da los? Und die Galaxien im Zentrum ist auch gerade dabei, noch irgendwie mit einer anderen Galaxie zu verschmelzen. Und es gibt dieses heiße Gas rundherum. Da ist ein anderer, kleinerer Galaxienhaufen quasi nah an am Zentrum vorbeigerauscht und hat das ganze heiße Gas durcheinander gewirbelt. Und da hat sich so ein spiralförmiger Gaswirbel gebildet. Und da sieht man jetzt halt auch in den Intracluster Light, dass da was abgeht.
Ja. Ich werde den Röntgen-Tsunami in den Shownotes verlinken. Da kann man sich das Video anschauen.
Hast du gefunden, das Video?
Ja, habe ich gefunden, ja.
Das ist cool, oder?
Ja, es schaut nicht schlecht aus.
Ja, du bist immer so matter of fact irgendwie.
Ja, was es noch gibt, sind zur Abwechslung gute Nachrichten aus Ischgl. War ja in den letzten Jahren in den Medien nicht so gut vertreten, der Wintersportort Ischgl in Tirol. Das hat man eher, wenn man es außerhalb von Österreich gekannt hat, als den Ort gekannt, wo ja im Wesentlichen ein großer Teil der Corona-Pandemie seinen Ausgang genommen hat und über Europa verteilt worden ist. Aber jetzt gibt's andere gute Nachrichten. Wieder eine schöne Schlagzeile aus derselben Zeitung. Cold Case Ischgl, nach halbem Jahrhundert gelöst. Es geht in dem Fall um einen Forstarbeiter mit dem Namen Josef Pfefferle, der ist anscheinend im Juni 1976 mit dem beschäftigt gewesen, mit dem so Forstarbeiter halt beschäftigt sind, nämlich mit der Räumung einer Forststraße, 2000 Meter Seehöhe über Ischgl. Weil da ist eine Lawine abgegangen und da hat er halt die Straße geräumt und einen Stein gefunden. Einen Stein, der ungefähr 1 Kilogramm schwer ist, eine matte, schwarze Oberfläche gehabt hat und direkt aus dem Schnee raus auf die Straße gekommen ist. Und was macht man dann, wenn man sowas findet? Man nimmt es mit nach Hause und tut in eine Kiste. Das hat jedenfalls Josef Pfefferle gemacht und in der Kiste ist das Teil 30 Jahre geblieben. Dann im Jahr 2007 haben die Medien über den Meteorit von Neuschwanstein berichtet. Ja, und da gab's jede Menge Diskussionen, wem gehört der jetzt, der ist auch nah an der Grenze runtergefallen und so weiter. Und da haben die Medien viel darüber berichtet, über den Neuschwanstein-Meteorit, wem der jetzt gehört und alles. Es gab auch einen Rechtsstreit. Und da hat sich der Herr Josef Pfefferle gedacht, Moment, ich habe ja auch so einen komischen Stein in meiner Kiste. Und hat dann den Stein wieder rausgeholt und dann haben ihn auch mal Forscherinnen und Forscher zu Gesicht bekommen und festgestellt, ja, das ist ein Meteorit. Das ist kein außergewöhnlicher Meteorit auf den ersten Blick, sondern so ein normaler Chondrit. Den hat mittlerweile das Naturhistorische Museum gekauft und da liegt er jetzt und man kann ihn sich anschauen. So, ist jetzt insofern nichts Außergewöhnliches. Es ist ein Meteoritenfund, aber Meteoritenfunde gibt es viele. Das Interessante ist ein Meteoritenfall. Also wenn man wirklich auch sehen kann, da kommt ein Stein runter und dann geht man hin und hebt den auch auf. Das ist wissenschaftlich viel interessanter, als wenn man einfach nur einen Stein findet und nicht weiß, wo der herkommt. Und der aus Ischgl war halt immer einer, der gefunden wurde, aber keiner hat gewusst, wie lang liegt der schon rum und so weiter. Wo kommt der her? Weiß man alles nicht. Aber da gab es jetzt eben die Lösung dieses Cold Cases. Heutzutage ist es recht einfach oder vergleichsweise einfach. Heutzutage haben wir jede Menge Kameras, die zum Himmel gerichtet sind. Seien es jetzt irgendwie Handykameras, Überwachungskameras oder halt dezidierte Kameras, die dazu da sind, genau solche Meteoriten und Sternschnuppen zu beobachten. Also da geht uns wenig durch die Lappen mittlerweile. Damals war das nicht ganz so einfach, aber auch damals gab schon entsprechende Messgeräte. Da finde ich es ein bisschen überraschend, diese Geschichte, weil es gab in den 70er Jahren tatsächlich ein entsprechendes Messnetzwerk. Das war noch nicht so groß wie heute, aber tatsächlich hat man mit diesem Netzwerk einen Feuerball am Himmel gesehen, also einen Meteor. Das war im November 1970. Ein tschechischer Astronom, der hat das da geleitet. Das war so ein Observatorium in der Tschechoslowakei. Und der hat dieses Netzwerk geleitet und hat dann tatsächlich eben festgestellt, okay, dieses Ding, das da runtergekommen ist, dieser Feuerball, der sollte ja ungefähr da und dort gelandet sein und das da und dort ist in der Nähe von Ischgl. So. Mhm. Also das hat man schon in den 70ern gewusst. Wahrscheinlich lag es irgendwie so Kalter Krieg, Ostblock und so, dass das irgendwie nicht so kommuniziert worden ist. Aber ja, mittlerweile hat man sich das alles genauer angeschaut und festgestellt, ja, also es kann eigentlich nur dieser Meteorit sein, den man da in Ischgl gefunden hat. Also alles andere wäre so unwahrscheinlich, dass es ja quasi unmöglich ist. Also wir wissen jetzt tatsächlich, dass der Stein, den der Herr Pfefferle eingesammelt hat, im November 1970 auf die Erde gefallen ist und können jetzt aus den Daten auch herausfinden, wo er hergekommen ist. Und das ist spannend. Da ist er jetzt gar nicht normal, da ist er sehr außergewöhnlich, denn der ist aus dem inneren Sonnensystem gekommen. Also aus Richtung so Merkur, Venus und so weiter. Und nicht aus Richtung Asteroidengürtel. Das heißt, der muss irgendwie schon mal früher in die Nähe von einem Planeten gekommen sein, abgelenkt worden sein, auf eine Bahn, die ihn halt ins innere Sonnensystem gebracht haben und dann quasi von innen auf die Erde gefallen sein. Und das ist selten. Da haben wir wenig von denen gefunden bis jetzt.
Ja, weil da halt auch weniger Platz ist und weniger los ist, ne?
Also ja, dynamisch ist weniger Platz, ja.
Ja, da gibt's auch weniger Asteroiden, die dort überhaupt sind, oder?
Genau.
Als weiter außen, ne?
Ja, das ist ein interessantes Thema. Das war so ein interessantes Thema, dass ich meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe. Das war genau das Thema meiner Doktorarbeit, die Dynamik von erdnahen Asteroiden und wie die halt aus dem Hauptgürtel quasi ins innere Sonnensystem kommen und was sie dort treiben. Und wenn die mal dort sind, also irgendwo so sich zwischen den Umlaufbahnen von Merkur und Mars aufhalten, da bleiben die nicht lang. Die bleiben da halt ja ein paar Tausend, ein paar Zehntausend, höchstens ein paar Hunderttausend Jahre und dann sind sie entweder mit irgendwas kollidiert oder der Sonne zu nahe gekommen und aus dem Sonnensystem rausgeflogen. Also die bleiben da nicht lange. Das heißt, die müssen ständig nachgeliefert werden. Und das war das, was ich in meiner Doktorarbeit untersucht habe. Also wie da die Flüsse sind, was wohin geht, was auf was drauf fällt und so weiter, wie viel nachgeliefert werden muss und so. Und ja, also gibt schon Zeug, das sich da rumtreibt, aber wie gesagt, nicht so viel wie anderswo, weil da nichts stabil bleiben kann. Der Ischgl-Meteorit, der ist darunter gefallen. Und jetzt könnte man wieder Verschwörungstheorien spinnen mit Panspermie und Viren aus dem Weltall. Vielleicht kommt Corona aus dem Ischgl-Meteorit. Ich sage nicht, dass es so ist, ich stelle nur Fragen.
Genau. Und Johann Pfefferle, wie er heißt, hatte Corona die ganze Zeit in der Kiste in seinem Wohnzimmer liegen.
Das war am Dachboden, glaube ich.
Ah, okay. Und bis er dann den verwunschenen Stein wieder in die Hand genommen hat.
Ja, dann kam er auf die Uni auf der Uni ist er dann aufgeschnitten worden, dann sind die Viren rausgekommen und so. Und dann
aufgeschnitten.
Dann hat wahrscheinlich irgendwie das viele, viele, viele Geld, das man kriegt für Meteoriten, gar nichts kriegt man, aber das hat er dann in der Après-Ski-Bar in Ischgl ausgegeben und da ordentlich Party gemacht. Ja, und so ist es.
Ja, und der Rest ist Geschichte. Genau. Sorry, Welt.
Ja, soweit die Neuigkeiten, die sich in den letzten Wochen ergeben haben über Raumfahrt und über die Wissenschaft. Und jetzt kommt eine Hauptgeschichte. Und die Hauptgeschichte, die ist, behaupte ich, schön. Mhm. Ja, also unsere Geschichten sind natürlich immer schön, aber die ist sehr, sehr spannend.
Immer schön, wollte gerade sagen. Schön, schön. Alles da draußen ist irgendwie schön, oder?
Ja, aber diesmal geht es um ein Thema, das, ja, wenn man so will, eines der populärsten Themen ist. Thema, das immer wieder auftaucht, ein Thema, das die Leute sehr zu interessieren scheint. Es geht um dunkle Materie. Dunkle Materie haben wir schon sehr oft hier behandelt in allen möglichen unterschiedlichen Themenbereichen. Dunkle Materie, wo sie sich rumtreibt, was sie mit der normalen Materie aufführt, wie sie Galaxien beeinflusst und so weiter. Was wir bis jetzt noch nicht so ausführlich behandelt haben, ist die Frage, wie man dunkle Materie findet. Denn das ist ja immer noch das Problem. Wir sehen, dass sich da draußen im Universum Himmelskörper nicht so bewegen, wie sie sich bewegen sollten, wenn die Materie, die wir sehen können, die gesamte Materie ist. Wir sehen, dass da mehr Gravitationskraft ist, als die sichtbare Materie ausüben kann, weswegen wir die Hypothese aufgestellt haben, dass es auch noch eine andere Art von Materie geben kann, die dann eben die entsprechende fehlende Gravitationskraft ausübt. Ja, also wir sehen die Auswirkungen dieser dunklen Materie überall. Wir sehen sie bei der Bewegung von Sternen in Galaxien. Wir sehen sie bei der Bewegung von Galaxien in Galaxienhaufen. Wir sehen sie bei der Bewegung von Galaxienhaufen selbst. Wir sehen sie in allen möglichen Kontexten. Aber die dunkle Materie selbst haben wir noch nicht direkt nachgewiesen. Das heißt, wir wissen auch noch nicht, was sie genau ist. Wir wissen nicht mal hundertprozentig, ob es es wirklich gibt. Könnte auch sein, dass einfach die Gravitation anders funktioniert, als wir gedacht haben. Ist auch noch möglich. Aber die wahrscheinlichere Variante nach aktuellem Stand des Wissens ist, dass es da irgendeine Art von Materie gibt, irgendwelche Teilchen, die wir halt noch nicht nachgewiesen haben und die sich nicht so verhalten wie die normale Materie. Und deswegen versuchen Forscherinnen und Forscher überall auf der Welt seit langer Zeit, diese Teilchen nachzuweisen, und das tut man in Teilchenbeschleunigern. Am CERN zum Beispiel oder an anderen Beschleunigern, da schmeißt man Materie aufeinander und hofft, dass aus der Energie, die bei den Kollisionen entsteht, Teilchen raushüpfen, die man bis jetzt noch nicht kennt, und dass eins dieser Teilchen die Eigenschaften hat, die dunkle Materie haben sollte. Das ist so die Standardmethode bis jetzt, hat nicht funktioniert. Bis jetzt. Wir haben noch nichts entdeckt. Aber was ist besser als Teilchenphysik, Ruth?
Vieles. Ja, Astronomie?
Ja, das ist Astronomie natürlich, ja. Deswegen probiert man jetzt, oder kann man auch probieren, dunkle Materie mit Astronomie direkt nachzuweisen. Und dafür gibt's ein schönes neues wissenschaftliches Paper, das von zwei Teilchenphysikern geschrieben worden ist, oder einer Teilchenphysikerin und einem Teilchenphysiker, von Rebecca Lean und Joshua Tong, die beide, soweit ich mich erinnere, aus den USA sind. Wenn nicht, dann sind sie nicht aus den USA. Wir haben jetzt gerade vergessen nachzuschauen, wo sie her sind, aber ist eigentlich auch egal. Nein, sie sind beide aus den USA tatsächlich. Vom Stanford National Accelerator und vom Cawley Institute for Particle Physics and Cosmology in Stanford. So, die beiden haben sich hingesetzt und einen schönen Artikel geschrieben, und ich möchte den ersten Satz dieses Artikels vorlesen. Der lautet: Peppered throughout the galaxy, our sky shines with a wide spectrum of unique dark matter detectors.
Wow.
Also, was er will, verstreut über die Galaxie scheint unser Himmel in einem großen Spektrum von einzigartigen dunklen Materiedetektoren. Also das, was wir in der Astronomie so als Sterne bezeichnen würden oder als Planeten, nennen die beiden hier dunkle Materiedetektoren. Denn es geht um die Frage, wie man mit Himmelskörpern dunkle Materie nachweisen kann, beziehungsweise welche davon am besten sind. Der Artikel heißt Optimal Celestial Bodies for Dark Matter Detection.
Aber damit, nur damit das klar ist, meint man jetzt nicht die Detektion der dunklen Materie über Himmelskörper, über andere Himmelskörper, wie sie bis jetzt stattgefunden hat, nämlich über die Bewegung.
Nein,
oder?
Nein.
Sondern der direkte Nachweis eines Teilchens.
Das werden wir uns jetzt genau im Detail anschauen. Also es geht nicht darum, dass wir uns anschauen, der Stern bewegt sich so und weil er sich so bewegt, muss da irgendwas sein, dass diese Gravitationskraft ausübt und wir sehen die Gravitationskraft ausübende Masse nicht, deswegen muss es eine dunkle Masse, dunkle Materie sein. Das haben wir schon oft genug gemacht. Das ist nicht das, um was es geht, sondern wirklich, wir wollen nachweisen, dass es Teilchen sind, die da sind und wir wollen vielleicht sogar auch rausfinden können, welche Eigenschaften diese Teilchen haben. Darum geht's. Ja, und die haben sich jetzt angeschaut, welche Himmelskörper da draußen für die Detektion dunkler Materie geeignet sind und welche am besten geeignet sind. Und das fand ich eine sehr spannende Arbeit und deswegen habe ich mir die genauer angeschaut. Sie ist durchaus wissenschaftlich, klar. Man kann die Einleitungsteile sehr schön lesen. Die ganze Arbeit hat 54 Seiten. Zwischendrin sind sehr viele Diagramme und Gleichungen, die kann man überspringen und den Rest kann man sich durchaus durchlesen, auch wenn man das nicht studiert hat. Und ein bisschen was werde ich da jetzt draus erzählen. Die ersten Ansätze, dunkle Materie auf diese Art nachzuweisen, die stammen schon aus den 1980er Jahren. Weil man geht davon aus, dunkle Materie ist irgendwelche Teilchen und diese Teilchen werden an normalen Teilchen gestreut. Also wenn ich jetzt normale Teilchen sage, dann meine ich eben sowas Protonen, Elektronen, Neutronen, Quarks, also das Zeug, aus dem die Materie, die wir kennen, besteht. Und wenn ich dunkle Materie sage, meine ich irgendwelche anderen Teilchen, die wir noch nicht kennen. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wir haben die unbekannten Teilchen, wir haben die normalen Teilchen und wenn die sich nahe kommen, dann kann es da vielleicht ab und zu einer Wechselwirkung kommen. Ja, wir wissen, dass es nicht oft passiert, weil sonst wäre die dunkle Materie nicht dunkel, wenn die andauernd wechselwirken wird mit der normalen Materie. Aber ein bisschen wechselwirken tut sie. Da geht man davon aus. Und wenn die jetzt zum Beispiel durch die Erde sausen oder durch die Sonne durchsausen, diese dunkle Materienteilchen, dann können die halt da an den normalen Teilchen ein bisschen gestreut abgelenkt werden, verlieren ein bisschen Energie, dann passiert jede Menge teilchenphysikalisches Zeug und am Ende können diese dunkle Materienteilchen sich umwandeln in Neutrinos zum Beispiel. Das heißt, dann kommen aus der Erde, aus der Sonne mehr Neutrinos raus, als wir denken, dass rauskommen würden. Und die Energie, die bei diesen Streuprozessen verloren wird, die kann dann zum Beispiel auch von der Erde aufgenommen werden. Dann wäre auch die Temperatur im Erdinneren höher, als sie nach unseren Modellen sein sollten. Und das sind prinzipiell Dinge, die man messen kann. Wir können prinzipiell messen, wie viele Neutrinos irgendwo rumfliegen. Wir können prinzipiell messen, wie warm es im Erdinneren ist. Ja, also ich sag prinzipiell, weil es in der Praxis halt natürlich schwierig ist. Wir können nicht einfach ein Thermometer nehmen und in den Erdkern stecken. Das haut nicht so gut hin. Neutrinomessung ist auch schwierig, weil die Neutrinos halt auch Teilchen sind. Die sind eigentlich dunkle Materie-Teilchen. Ja, also die wechselwirken so gut wie gar nicht mit normaler Materie. Aber wir haben Wege gefunden, sie nachzuweisen. Also das kann man alles machen, ist aber schwierig. Aber im Lauf der Zeit und im Fortschreiten der Astronomie hat man auch andere Ideen entwickelt. Nämlich zum Beispiel, dass man dunkle Materie auch bei Jupiter nachweisen könnte oder bei weißen Zwergen, bei Neutronensternen, bei braunen Zwergen, bei normalen Sternen, die nicht die Sonne sind, bei Exoplaneten und so weiter. Also es gab jede Menge Ideen, aber, und das ist die Frage, die die beiden jetzt hier beantworten wollen, welcher Himmelskörper ist am besten? Möchtest du gleich am Anfang raten, dass wir dann was haben, worüber wir nachher reden können?
Schwierig. Ich sage jetzt einfach mal Pulsare.
Pulsare, okay. Also keine Neutronensterne, sondern wirklich die Pulsare, die Unterklasse der Neutronensterne.
Ja, weil die sieht man ja auch gut. Die Stimmt, Neutronensterne, die keine Pulsare sind, die siehst ja eigentlich fast nicht, ne?
Okay. Gut, ja, wenn man, ja, du hast recht. Also schau mal, ob du recht hast oder nicht. Also, was ist die relevante Größe, um die es hier geht? Das ist die sogenannte Einfangrate der dunklen Materie. Wir gehen davon aus, dass die Sterne, die Planeten in der Milchstraße, dass das alles in so große Wolken aus dunkler Materie eingebettet ist. Ja, also dunkle Materie ist quasi überall. Wir sind mitten in einer gigantischen Wolke von dunkler Materie. Jede Galaxie ist in der Mitte einer gigantischen Wolke von dunkler Materie und diese dunkle Materie ist halt überall verteilt. Mal mehr, mal weniger dicht, aber sie ist jetzt quasi überall, die dunkle Materie. Das heißt, diese dunkle Materienteilchen, die können auch auf jeden Himmelskörper auftreffen, können, wie ich gerade gesagt habe, dann mit der Materie dieses Himmelskörpers irgendwie wechselwirken, können Energie verlieren und wenn sie ausreichend viel Energie verlieren, diese dunkle Materieteilchen durch die Wechselwirkung, dann können sie von der Gravitationskraft des Himmelskörpers eingefangen werden. Also dann sausen die nicht durch, dann bleiben die dort im Inneren dieses Himmelskörpers. Und wie oft es passiert, das ist die Einfangrate. Und wenn die dunkle Materie mal eingefangen ist, dann gibt es diverse Möglichkeiten, was passieren kann, um sie nachzuweisen. Also zum Beispiel eben wie bei der Erde die Erhöhung der Temperatur im Kern oder die Neutrinos, die rauskommen aus der Sonne und so weiter. Dazu müssen sie erstmal eingefangen werden. Und deswegen muss man die Einfangraten berechnen. Und das haben die gemacht für unterschiedliche Himmelskörper. Und dazu muss man sich mal anschauen, was bei so einem Himmelskörper relevant ist. Der Radius, da ist es natürlich besser, je größer, desto besser. Ja, weil je größer, desto größer der Querschnitt, desto besser kann das Ding was einfangen. Und, auch nicht unwichtig, je größer ein Himmelskörper ist, desto besser kann man ihn sehen. Ich würde schon mal gegen den Neutronenstern sprechen, gegen den Pulsar, mit, weil der ist sehr
mit
klein.
Mit Größe meinst du jetzt tatsächlich die Ausdehnung, nicht auch die Masse. Ja, okay.
Ja, das kommt dann noch. Also der nächste Punkt, der wichtig ist, ist die Dichte. Je dichter, desto besser, logischerweise, weil je dichter, desto mehr Materie ist da, die eine dunkle Materie-Teilchen einfangen kann. Ja, also größer ist gut, dicht ist gut. Und dann auch noch die Temperatur im Inneren, da ist wenig Temperatur gut. Ja, weil wenn es zu heiß ist im Inneren eines Himmelskörpers, dann wird die dunkle Materie zu viel kinetische Energie bekommen und dann saust sie wieder weg. Ja, also das Beste, was wir kriegen könnten, wäre ein Ding, das sehr groß ist, eine sehr große Dichte hat und sehr kühl ist. Aber, und das schreiben die auch in dem Paper, sowas
gibt's nicht.
Mag die Natur nicht wirklich. Ja, also so funktioniert die Natur leider nicht, weil große Objekte sind tendenziell eher nicht dicht, dichte Objekte sind tendenziell eher klein. Die dichtesten Objekte, die sind nicht kühl. Ja, also probier's auch schon. Also etwas, was sehr dicht ist, wie das Innere eines Sterns zum Beispiel, das ist extrem heiß. Ja, weil dicht quasi laut Naturgesetzen fast immer gleich sehr heiß ist. Ja, große Objekte, die sind dann meistens eher ja fluffig und nicht so dicht wie andere Objekte. Also die Erde ist kleiner als der Jupiter, aber der Jupiter ist wesentlich weniger dicht als die Erde und so weiter. Also wir kriegen nicht alles auf einmal, was wir bräuchten für das optimale dunkle Materie-Nachweisobjekt.
Ich weiß, was wir bräuchten.
Ja.
Optimal wäre die Badewanne, in der der Saturn schwimmen könnte.
Ja.
Das wäre das ideale Objekt, um die dunkle Materie da zur Interaktion zu zwingen.
Ja, gut, aber die gibt es auch nicht.
Kalt, dicht, groß.
Ja. Ja. Aber ich glaube, das Badewasser in dieser Badewanne wird nie spezifiziert, welche Temperatur das haben soll. Wenn man sagt, der Saturn ist, es hat eine so geringe Dichte, dass er sogar im Wasser schwimmen könnte. Da wird nie gesagt,
ja, aber kaltes Wasser ist natürlich besser, weil kaltes Wasser noch irgendwie dichter ist und dann wird der Saturn noch besser schwimmen.
Ja, aber badest du gerne kalt?
Nein.
Na also, der Saturn
guter
auch nicht
Punkt.
Vielleicht.
Okay.
Wer weiß, ob da irgendwie.
Wollen wir mal nett sein zum Saturn und ihm lauwarmes Wasser zum Baden geben.
Und kriegt er Schaum oder sowas, Badezusatz?
Ja, ich glaube, das würde ihm ganz gut stehen, oder?
Okay, gut. Aber die Saturn-Badewanne kommt nicht vor in diesem Paper.
Okay.
Also sie sagen, man muss auf jeden Fall irgendwie alles sortieren und irgendwie priorisieren. Und sie sagen auch gleich, ja, sowas wie den Mond oder Asteroiden, das kann man vergessen, weil die sind alle kleiner und weniger dicht als anderes Zeug, das wir eh auch haben. Ja, also da können wir gleich die Erde nehmen, bevor wir den Mond oder den Asteroiden nehmen.
Ja, oder halt Sterne, ne? Also Sterne sind ja zwar nicht kalt, aber zumindest groß und dicht.
Also sie haben sich Folgendes angeschaut. Neutronensterne, weiße Zwerge, einen durchschnittlichen, ganz normalen Stern, die Sonne, braune Zwerge, Jupiter und die Erde. Das waren so die Fälle, die sie sich angeschaut haben. Jetzt kommt aber nicht nur auf den Himmelskörper selbst an, sondern auch darauf, wo sich der befindet. Das ist auch wichtig, weil natürlich, habe ich schon gesagt, es gibt Regionen, wo mehr dunkle Materie ist, glauben wir, und Regionen, wo weniger ist. Und logischerweise ist es am besten dort, wo die Dichte der dunklen Materie groß ist. Dann haben wir auch die größere Chance, was zu finden. Dunkle Materie bewegt sich auch unterschiedlich schnell und idealerweise sind wir wo die dunkle Materie langsam ist, weil dann kann man es besser einfangen. Und, dritter Punkt, da ja wir so oder so auf der Erde bleiben müssen, ist auch umso besser, je näher uns der Himmelskörper ist, den wir untersuchen. Und dann kann man besser sehen.
Das sind jetzt ja schon wieder alles so Bedingungen, die nicht übereinstimmen,
ja.
Wo es nichts gibt, was alles hat.
Ja, genau.
Ja, weil die meiste dunkle Materie ist natürlich auch dort, wo das meiste Zeug ist, also im Zentrum von Galaxien, aber dort bewegt sie sich nicht langsam.
Genau. Ja, also genau das sagen sie auch im Paper. Also die Sonne und die Erde zum Beispiel, die sind sehr nahe, logischerweise. Aber in unserer Ecke der Milchstraße ist die Dichte der dunklen Materie auch niedrig. Hoch wäre die dunkle Materiedichte im galaktischen Zentrum, aber es ist halt weit weg. Da können wir es auch nicht gut sehen. Ja, also
ja, und da ist jede Menge anderer Scheiß los irgendwie da.
Also das ist auch nicht optimal. Auch hier haben sie sich wieder unterschiedliche Regionen angeschaut dann. Also einmal lokal, also wirklich unsere Umgebung, Sonnensystem und so weiter. Einmal so weit weg, also Kugelsternhaufen zum Beispiel, so in den äußeren Regionen der Milchstraße. Dann den galaktischen Bulge, also das ist so die, ja, die erweiterte Zentralregion, der Speckgürtel quasi der Milchstraße. Und dann den wirklich den galaktischen Kern selbst, also wirklich das Zentrum. Die Regionen haben sie sich angeschaut.
Also die verschiedenen Objekte in den verschiedenen Regionen.
Genau, ja. Da weiß man, okay, wir bräuchten jetzt, keine Ahnung, einen Neutronenstern in der Ecke oder irgendwie so. Also das sind da quasi die Ergebnisse, aber zu denen kommen wir gleich. Was ich jetzt überspringe, ist der teilchenphysikalische Teil, weil da habe ich keine Ahnung von. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, wenn ich es richtig zusammengefasst habe, dass eben die dunkle Materie von irgendwas eingefangen wird und dann kann die dunkle Materie halt ja zerfallen, wenn man es so vereinfacht darstellen will. Und am Ende kommt da normale Materie raus. Und dann gibt's halt unterschiedliche Fälle, die sie sich auch alle angeschaut haben. Also je nachdem, wie viele Zwischenschritte das sind, ja, und wie die Teilchen der dunklen Materie und die Teilchen, die in den Zwischenschritten entstehen, sich genau bewegen. Wenn die schnell sind, dann können die zum Beispiel aus dem Himmelskörper rausgehen und außerhalb des Himmelskörpers zerfallen. Dann kann man auch noch mehr Teilchen nachweisen, als wenn die im Inneren des Himmelskörpers zerfallen, dann bleibt die ganze Energie drinnen und so weiter. Also da gibt es viele unterschiedliche Fälle, die sie sich angeschaut haben. Hängt auch immer davon ab, welche Eigenschaft, also welches Modell der dunklen Materie man hat. Wir wissen ja nicht, was es ist. Das heißt, wir können sagen, okay, vielleicht hat es viel Masse, vielleicht hat es wenig Masse und so weiter. Also je nachdem, was man da für Annahmen trifft, gibt es auch unterschiedliche Zerfalls- und Detektionsmöglichkeiten. Wie gesagt, wer Ahnung von dem Thema haben sollte, kann man in dem Paper nachlesen. Und wer keine Ahnung von dem Thema haben sollte, so wie ich, ignoriert es einfach und wir machen weiter mit dem, was astronomisch da erzählt.
Aber also, to be fair, niemand hat eine Ahnung, was die dunkle Materie betrifft. Weil es ist natürlich alles, also es ist alles quasi angelehnt an die Eigenschaften von verschiedensten Teilchen, die wir kennen. Und in dem Fall, also das Neutrino ist natürlich das Beste, das quasi bekannteste all dieser Teilchen, die ähnliche Eigenschaften haben, wie wir es von der dunklen Materie auch annehmen. Ja, nur halt, gut, wir wissen, was passiert, wenn ein Neutrino interagiert mit Materie. Naja, zerfallen tut es nicht wirklich, aber es zerschellt quasi oder verursacht, dass da verschiedene andere Teilchen dann entstehen. Und genauso nimmt man das halt bei der dunklen Materie auch an, was das passiert, wenn sie mit Materie interagiert, dass dann da unterschiedlichste Teilchen dabei rauskommen könnten. Aber was genau und ob überhaupt und unter welchen Bedingungen, das ist ja genau das, was wir nicht wissen. Und darum ist das alles doch recht spekulativ. Aber interessant, sich das natürlich mal anzuschauen.
Genau, ja. Also du hast natürlich recht, von dem hat niemand Ahnung. Ich wollte eigentlich nur hinweisen, dass es durchaus Leute gibt, die Ahnung von all dem haben, was du jetzt gerade erklärt hast, auf eine sehr fachliche Sicht. Also man kann da alle Gleichungen aufschreiben und so weiter und hier Quantendynamik und alles machen. Und dann kann man sich das Ganze untersuchen, die ganzen Kollisionsraten und Querschnitte und was es da alles gibt. Also von dem kann man Ahnung haben und ich habe keine, darum habe ich das jetzt eben alles nicht im Detail,
ja, das stimmt,
im Detail erklärt. Okay. Ja, so, ja. Jetzt noch kurz zu den Nachweismethoden, weil wie gesagt, wir müssen sie irgendwie nachweisen. Wenn es jetzt um die Erde geht zum Beispiel, da könnte man, wie gesagt, einfach reinbohren, zumindest soweit wir kommen, und dann halt auch die Temperatur messen und dann mit unseren Modellen, die wir vom Erdinneren haben und so schauen, steigt die Temperatur in Richtung Erdkern so an, wie wir es erwarten und so weiter. Also das ist eine Möglichkeit, die man theoretisch machen kann, die praktisch auch gemacht wird, aber funktioniert auch nicht so gut, weil kommen wir später noch dazu. Was man auch machen kann natürlich, wenn es jetzt um Objekte geht, die nicht die Erde sind, man kann Teleskope benutzen, man kann zum Beispiel Infrarotstrahlung beobachten. Weil, wenn diese ganzen Zerfallsprozesse da stattfinden im Inneren der Himmelskörper, ja, dann wird Energie frei, dann sind die wärmer, als sie sein sollten. Ja, dann müssen wir einen Überschuss an Infrarotstrahlung beobachten. Und da haben wir Teleskope, die das können. Ja, also das James Webb natürlich ist ein sehr gutes Infrarotteleskop. Das Rubin-Teleskop, was früher LSST hieß.
So ist es.
Und das steht auf der Erde. Und da gibt's das, hast du schon darüber gesprochen, das Roman-Teleskop, das nach Nancy Grace Roman benannt ist, das demnächst mal ins All kommen wird. Also Infrarotteleskope haben wir eine große Auswahl. Was auch geht, ist optisch, also normales Licht. Wenn da wirklich viel dunkle Materie eingefangen werden sollte, dann kann da wirklich auch die Energie so groß werden, dass da optische Strahlung rauskommt. Und da haben wir immer noch Hubble, fliegt noch, funktioniert noch, kann optisch gut beobachten. Wir haben die ganzen anderen großen Teleskope, das VLT in Chile und so weiter. Ja, Röntgenstrahlung kann man natürlich auch nehmen zum Nachweis und so. Also da sind wir gut ausgerüstet. Habe ich nur erwähnt, weil es vielleicht interessant ist zu sehen, wie Leute aus der Teilchenphysik solche Artikel schreiben, weil wenn es Astronomen gewesen wären, hätten die es jetzt nicht extra erwähnt, welche Teleskope wir haben, die bestimmte Strahlungsarbeiten beobachten können, weil das...
Ja, wahrscheinlich denken sich die Teilchenphysiker so, ach schau, was die Astronomen da machen, die haben ja da jede Menge Sachen da draußen.
Naja, macht ja auch Sinn, weil das ist ein Paper, das natürlich auch Leute aus der Teilchenphysik als Zielgruppe hat und da ist es sinnvoll, das zu inkludieren, weil genauso wenig wie ich oder du auch weißt, welche Teilchenbeschleuniger überall rumstehen und was die alles können, wissen die nicht, welche Teleskope überall rumstehen und was können. Also macht schon Sinn.
Nein, eh.
So. Voll. Also, jetzt kommen wir zur Punktevergabe quasi, so wie beim Song Contest. Ja. Jetzt gehen wir in der Reihe nach die Dinge durch und du hast recht, Neutronensterne, also Pulsare erwähnen sie nicht extra hier, aber Neutronensterne sind super, ja, wirklich super, weil die sind extrem dicht. Die sind so dicht, dass quasi alle dunkle Materie, die auf Neutronensterne drauf trifft, die wird eingefangen. Da geht nichts durch.
Cool.
Also fast, ja. Es gibt Ausnahmen, aber im Wesentlichen, vereinfacht gesagt, da geht nichts durch. Die fangen alles an dunkle Materie ein, was da ist. Zwei Probleme sind klein, paar Kilometer groß höchstens, das heißt, die haben halt einen kleinen Querschnitt beim Einfangen und die sind weit weg tendenziell und, also so weit weg wie Sterne halt sind und weil sie klein sind, schwer zu beobachten. Und sie haben ausgerechnet, es würde nur dann funktionieren mit den Teleskopen, die wir aktuell haben, da einen Neutronenstern als Nachweisgerät zu verwenden, wenn der Neutronenstern innerhalb von 10 Parsec ist, also ein bisschen über 30 Lichtjahre. Wenn der nicht weiter als 30 Lichtjahre ist und alt ist. Es muss ein alter Neutronenstern sein, weil junge Neutronensterne sind heiß. Und heiß soll es auch nicht sein, weil wenn es heiß ist, wie gesagt, dann nutzt uns nichts da, wenn wir probieren, irgendeinen Temperaturexzess, also ein Übermaß an Temperatur nachzuweisen, weil das sehen wir halt nicht. Also der muss kühl sein, damit das Signal von dunkler Materie nicht überstrahlt wird. Also wir brauchen einen Neutronenstern innerhalb von 30 Lichtjahren. Und er muss alt sein.
Ja, aber wie alt? Ich meine, wie alt? Das Universum ist noch nicht alt genug, dass es kalte Neutronensterne gibt. Also
ja, also das Alter habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut, aber es muss halt nicht einer sein, der gerade entstanden ist, vor ein paar hunderttausend Jahren oder sowas. Und selbst dann ist es schwierig. Also sie haben ausgerechnet, das James-Webb-Teleskop, wenn man das nehmen will, dann muss das bei einem Neutronenstern in 10 Parsec Entfernung, dann muss das 1,2 Tage lang durchgehend Daten sammeln. Nur dann geht's.
Ja gut, das ist aber kein Problem.
Ja es ist technisch kein Problem, aber krieg mal 1,5 Tage Beobachtungszeit am James Webb.
Naja, für den Nachweis dunkler Materie, gut, für Teilchenphysiker ist das vielleicht.
Ja, und vor allem, das ist in 10 Parsec Entfernung und wir kennen keine Neutronensterne, der so nah ist. Also wenn die weiter weg sind, dann musst du noch länger beobachten. Also das ist nicht so vielversprechend. Also prinzipiell Neutronensterne, super dunkle Materie-Detektoren, aber schlecht, weil sie ja schlecht zu beobachten sind, noch. Als nächstes kommen die Exoplaneten und braune Zwerge dran und vor allem halt braune Zwerge. Und mit Exoplaneten sind jetzt große Gasplaneten gemeint, ja, also wirklich was Großes. Da sind die braunen Zwerge besser als so Jupiter-große Exoplaneten, weil die sind im Wesentlichen gleich groß. So ein brauner Zwerg ist nicht dramatisch viel größer als so ein Jupiter, aber ein brauner Zwerg ist viel dichter. Genau, aber deswegen auch wärmer. Braune Zwerge könnten auch gute Detektoren sein, aber nur für bestimmte Arten von dunkler Materie. Wenn die dunkle Materie aus leichten Teilchen besteht, dann könnten braune Zwerge gut funktionieren. Besser wär's, wenn wir so braune Zwerge oder Jupiter-große Exoplaneten in einer Gegend mit hoher dunkler Materie-Dichte finden, also im galaktischen Zentrum. Da würden die gut funktionieren. Problem ist halt scheiß weit weg. Ja, also die ganzen Planeten...
Die leuchten halt auch nicht so hell, dass man sie auf die Entfernungen da irgendwie leicht sehen kann. Ja,
genau. Die ganzen Planeten, die wir bis jetzt gefunden haben, im Wesentlichen sind die alle so im Umkreis von ein paar hundert, maximal 1000 Lichtjahre weit weg. Das galaktische Zentrum ist 26.000 Lichtjahre weit weg und halt auch noch wahnsinnig hell dort wegen der ganzen Sterne. Also da stehen die Chancen schlecht, dass wir in naher Zukunft wirklich in der Lage sind, dort braune Zwerge oder Planeten nachzuweisen und zu beobachten. Also nachweisen geht vielleicht noch, aber wirklich beobachten eher nicht. Weiße Zwerge sind fast so gut wie Neutronensterne, weil die auch natürlich extrem dicht sind. Also das ist eine Masse wie die der Sonne, verdichtet auf ein Volumen wie das der Erde. Also die sind auch sehr, sehr dicht und deswegen auch gute Detektoren. Aber weiße Zwerge
sind auch größer, ne?
Ja, also größer wie die Erde, ungefähr so groß. Aber sie sind vor allem sehr heiß. Also großer weißer Zwerg, der hat immer noch ja Temperaturen, sternähnliche Temperaturen, weil das ist ja Bayernstern. Also der ist extrem heiß. Das heißt, wir funktionieren nur dort, wo die Dichte der dunklen Materie extrem hoch ist. Und da haben wir auch noch keine weißen Zwerge wirklich gesehen im galaktischen Zentrum und so weiter. Haut auch nicht so gut hin. Und jetzt kommen wir zu den normalen Sternen. Und das habe ich ja schon oft gesagt, normale Sterne sind nicht so gut, weil die so heiß sind. Aber wenn wir spezielle Sterne haben in spezieller Umgebung, dann könnten die gut funktionieren. Und da war ich ein bisschen verwirrt. Da habe ich 10 Minuten recherchieren müssen. Sie sprechen in dem Artikel von S-Stars, S-Sternen, die gut funktionieren. Und ich habe gedacht, was sind S-Sterne? Okay, es gibt einen Spektraltyp S. Ja, also genauso wie die Sonne Spektraltyp G ist. Und man sagt, dass die Sonne ist ein G-Stern oder ein B-Stern oder ein A-Stern. Das ist ganz normale Nomenklatur in der Astronomie. Und wenn man als Astronom wie ich liest von einem S-Stern, geht man mal davon aus, dass es sich um einen Spektraltyp handelt, nämlich den Spektraltyp S. Und der Spektraltyp S, das sind eben ja so kühle, große Sterne, die viel Kohlenstoff und Sauerstoff enthalten. Aber die haben nicht von Spektraltypen geredet in ihrem Paper. Was die mit S-Sternen gemeint haben, war was ganz anderes. Du kennst sicherlich den Stern S2.
Ja, die S-Sterne.
Die S-Sterne.
All die S-Sterne.
Es geht um Sterne im galaktischen Zentrum. Das sind Sterne, die wir beobachten können, wie sie das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße umkreisen. Da gibt es Sterne, die haben wir schon so lange beobachtet, dass wir wirklich zuschauen können, wie die eine komplette Runde um das galaktische Zentrum gedreht haben. Und nur durch diese Beobachtung dieser Sterne waren wir in der Lage, einwandfrei nachzuweisen, dass da wirklich ein schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße sitzt. Dafür hat es vor 2-3 Jahren auch den Physiknobelpreis gegeben. Also das ist...
4, aber...
4, ja.
Never mind.
Wir können die Sterne beobachten. Und der erste Stern, der halt da wirklich prominent geworden ist bei dieser Art von Beobachtungen, der hat die Bezeichnung S2. Und die Geschichte des Namens, die ist relativ unspektakulär. Da hat damals Reinhard Genzel, das war einer der Nobelpreisträger von vor 4 Jahren, gemeinsam mit einem Kollegen eben einen Katalog gemacht von Sternen in der Nähe des galaktischen Zentrums und der einfach durchnummeriert. Stern 1, Stern 2, Stern 3, also S1, S2, S3 und so weiter. Und mittlerweile kennt man ein paar hundert dort, die man halt alle beobachten kann. Und im Wesentlichen das S heißt halt einfach nur Stern. Das heißt, wenn die S-Stern schreiben in diesem Teilchenphysik-Paper, dann ist es ein Stern. Also da merkt man wieder, dass die...
Keine Ahnung haben.
Naja, das wollte ich sagen, das halt, ja, die Namensgebung, die speziellen Begriffe können verwirrend sein, selbst wenn man aus einem nicht allzu weit entfernten Nachbarwissenschaftsgebiet kommt.
Ja, und vor allem sollte man sich gut überlegen, wenn man neue Dinge benennt oder wenn man Dinge, die vielleicht dann eine gewisse Bedeutsamkeit in Zukunft bekommen.
Das weiß man ja vorher nicht.
Denen Namen gibt. Nein, eh nicht, aber wenn ich die Sterne um das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße beobachte, sie dann S1, 2, 3, 4, 5,
ja, aber das ist genau das, was du machen würdest, was ich machen würde. Wenn wir diese Arbeit machen, wir tun der Arbeit, dann nummerieren wir das durch und schreiben der Liste und die nennen wir das S1, S2, durchnummeriert, fertig und dann bleibt das halt so. Also das wird machen alle, wenn wir alles so machen.
Wahrscheinlich, ja.
Jedenfalls, das ist es, was sie mit S-Sternen gemeint haben. Ja, also die Sterne im galaktischen Zentrum. Solche Sterne, die könnten funktionieren. Ja, wenn man in der Lage wäre, da die ausreichend gut zu beobachten mit entsprechenden Teleskopen, dann könnten die auch halbwegs brauchbare Detektoren abgeben. Und die Erde bleibt natürlich auch noch. Die Erde hat einen großen Vorteil.
Sie ist nah.
Sie ist quasi so nah, wie es nur geht für einen Himmelskörper. Ja, also noch lokaler kann es quasi nicht sein. Aber sie hat auch ja eine sehr geringe Einfangrate. Also die paar dunkle Materieteilchen, die da draußen in unserer Ecke der Milchstraße von so einem kleinen und vergleichsweise wenig dichten Himmelskörper verglichen mit Neutronensternen oder sowas eingefangen werden, ja, da wäre man eher nicht erfolgreich sein, wenn wir die Erde benutzen als Detektor. Aber man weiß es nicht. Ich meine, Nähe kann auch von Vorteil sein. Da kann man Sachen machen, die man anders nicht machen könnten.
Ja, und noch dazu ist ja so, wir wissen da halt noch nicht genug über das Innere der Erde.
Ja.
Also wenn man da irgendwas misst, was ein bisschen anders ist, als man erwartet hat, wenn die Temperatur des Erdkerns ein ganz klein, winziges, weniges höher ist, als man erwartet hat, dann denkt man sich halt eher, naja, da ist halt irgendwie irgendwas ein bisschen anders, aber noch keine dunkle Materie, oder?
Ja, eben, weiß man halt nicht. Sagen, aber ne? Wie gesagt, ja. Also die Erde ist auch nicht der, den man...
Also damit man sagen kann, ja, das ist dunkle Materie, muss der Unterschied irgendwie schon ein bisschen größer sein und vor allem größer als die Unsicherheit, die man hat über das Ding.
Ja.
Und darum braucht man halt viele Detektionen.
Das stimmt. Also das ist im Wesentlichen das Fazit. Also es ist jetzt leider nicht so, dass man wirklich so eine Top-10-Liste machen kann, wo man sagt, definitiv das Teil ist das Beste. Hängt von vielen Faktoren ab.
Gibt keine Do's pour
Nein.
für... Den
Leider nicht, ja. Aber sie sagen, eine vielversprechende, neue, bisher noch nicht umgesetzte Strategie wäre, gezielt auf Gammastrahlung aus dem galaktischen Zentrum zu gehen. Also wirklich zu schauen mit möglichst guten Gamma-Teleskopen, die Objekte im galaktischen Zentrum zu beobachten, weil da könnte man dann vielleicht Sachen finden, die Hinweise geben auf dunkle Materie, also die man nur erklären kann, wenn dort dunkle Materie von Sternen eingefangen wird. Und, sagen Sie auch noch, in Zukunft findet man ja hoffentlich noch mehr Himmelskörper. Und dann findet man vielleicht auch einen, der besser passt.
Also es schaut schlecht aus, quasi, ist das Fazit.
Naja, nicht, es schaut schlecht aus, sondern es schaut schon gut aus. Also es gibt durchaus Objekte, die gut funktionieren, wie eben die Neutronensterne zum Beispiel. Wir müssten halt mal einen finden, der nah genug dran ist, zum Beispiel. Oder halt Teleskope entwickeln, die halt in der Lage sind, weiße Zwerge im galaktischen Zentrum ausreichend gut zu beobachten oder so. Ja, also wenn wir das haben, dann wird schon gut funktionieren. Aktuell ist es halt eher schwierig.
Okay. Naja, und Gammastrahlung ist auch immer schwierig. Ja. Weil da muss man auch in den Weltraum und überhaupt und Ding.
Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich fand das Paper sehr, sehr interessant, weil es halt die dunkle Materie mal aus einem ganz anderen Blickwinkel untersucht hat.
Ja, und das heißt auch, dass wir quasi prinzipiell durchaus in der Lage sind, mit astronomischen Beobachtungsmethoden dunkle Materie-Teilchen und deren Auswirkungen direkt zu detektieren. Das ist schon auch mal gut, das zu wissen. Ne?
Ja, also wir schauen uns das von der Teilchenphysik jetzt noch ein bisschen an, aber wenn die weiterhin nichts zusammenbringen, dann machen wir das halt.
Machen wir es selber, ja.
Ja, genau. Ja, schauen wir mal, wann Spannend. Die dunkle Materie entdeckt wird.
Haben Sie auch sicher angeschaut, welche Art von dunkle Materie-Teilchen, also welcher momentane Kandidat der dunklen Materie quasi am besten wäre, um detektiert zu werden? Weißt du, was ich meine?
Das war ein Teil von dem, was ich übersprungen habe. Also es kommt natürlich schon drin vor. Es ist eine große Einführung eben generell in dunkle Materie und alles. Und sie haben natürlich auch unterschiedliche Arten von dunkler Materie untersucht, aber jetzt, soweit ich das verstanden habe, nicht im Sinne von jetzt wirklich so, ja, einmal hier das supersymmetrische Neutrino und einmal hier das Axion und dieses und jenes, sondern halt dunkle Materie-Teilchen, so ein typisches
schweres, leichtes Ding, ja.
Der Masse mit dem Wirkungsquerschnitt und so weiter. Also so die Parameter haben sie dann alle abgedeckt, da gibt es dann entsprechende Kurven, wo du dir anschauen kannst, welcher Stern, bei welcher Art von dunkler Materie-Teilchen jetzt funktionieren würde, aber jetzt nicht unterschiedliche theoretische Ansätze, also grundlegend unterschiedliche theoretische Ansätze für die dunkle Materie. Das habe ich, soweit ich das gesehen habe, haben sie nicht untersucht.
Ja, da haben wir noch was zu tun für euch Teilchenphysiker und Physikerinnen.
Ja, genau. Kann man noch was machen. Ja, aber war ein schöne Arbeit und wie gesagt, 54 Seiten lang. Ein großer Teil davon ist halbwegs gut zu lesen, auch ohne Ahnung von Teilchenphysik.
Ah, das ist ja auch mal schön.
Ja, ich verlinke es in den Shownotes, wer gerne möchte, schaut gerne rein. Und wer dann noch Fragen hat, kann sie uns stellen. Und das haben Leute gemacht, denn wenn du keine Fragen mehr zu dem Paper hast, dann kommen wir zu den Fragen aus unserer Hörerschaft, Ruth.
Ja, bitte, bitte. Da waren ja eh auch wieder einige dunkle Materie-Geschichten dabei,
oder? Ja, ich habe gedacht, der dunkle Materie will doch keiner wissen. Nein, natürlich, unser E-Mail-Ordner ist erstens voll mit Fragen und ein großer Teil der Fragen betrifft dunkle Materie. Das ist so ein Dauerbrenner, genauso wie die Frage nach dem Mittelpunkt des Universums und sowas. Also Kosmologie ist auch ein weiterer Dauerbrenner. Aber dunkle Materie natürlich auch und schwarze Löcher, das sind so die drei Top-Themen vermutlich, wo wir Fragen kriegen. Aber dunkle Materie-Fragen waren auch einige dabei und ich habe ein paar rausgesucht. Und zuerst hat uns Thorsten eine Frage geschickt, die ich jetzt schon im Laufe der Folge beantwortet habe. Also Thorsten hat sich auch mit dunkler Materie beschäftigt und er hat eine Frage, nämlich wenn dunkle Materie von der Gravitation der Erde erfasst wird, dann fällt die ja quasi auf die Erde. Also dann geht die bis zum Mittelpunkt und sammelt sich dort an. stellt er sich vor und fragt uns jetzt, besteht ein Teil des Erdkerns aus dunkler Materie? Und wenn die dunkle Materie so häufig ist im Universum und die Erde so alt ist, warten wir alle, fragt Thorsten, schon knietief durch dunkle Materie, weil die da so rumliegt und wir nichts davon merken, werden wir immer schwerer, weil sich immer mehr davon bei uns anhäuft. Also das sind verschiedene Konzepte vermischt. Wir warten nicht knietief durch dunkle Materie, wir werden auch nicht schwerer durch dunkle Materie, Thorsten. Aber es kann durchaus so sein, dass sich im dunkle Materie im Inneren der Erde nicht direkt ansammelt, aber dass die da eingefangen wird, so wie ich es gerade erzählt habe, und dann dort eben auch wechselwirkt und dann zum Beispiel zerfällt und die Energie des Zerfalls die Temperatur der Erde erhöht. Das kann durchaus sein. Und das kann auch bei der Sonne so sein. Also das kann bei vielen Himmelskörpern so sein. Ob so ist, wissen wir nicht. Aber es kann sein.
Die dunkle Materie ist, es ist unwahrscheinlich, dass sie noch da ist, wenn sie nicht mit irgendwas interagiert hat, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass sie sich dort ansammelt wie in einem Körbchen, sondern die wird von der Erde vielleicht angezogen, ja, aber fliegt dann halt einfach durch.
Genau.
Und das ist halt der Normalfall. Und das passiert halt quasi die ganze Zeit. Und dass dann mal ein Teilchen auch wirklich eingefangen wird, also eingefangen heißt interagiert mit irgendwas anderem, bedeutet ja dann auch, dass dann dieses dunkle Materieteilchen dann eben nicht mehr da ist, ne? Weil es in was anderes zerfallen ist oder sich in was anderes verwandelt hat.
Ja.
Und dann die Energie in Wärme umgewandelt wird und dann ist eben die Masse nicht da. Also es ist nicht so, dass sich da Masse ansammelt, sondern wenn es diese Interaktionen gibt, dann sind die so selten, dass das sowieso auch jetzt kaum ins Gewicht fällt. Ja? Und dann ist halt auch der Anstieg an Temperatur durch diese Energie dieser Teilchen sehr, sehr, sehr gering. Ja.
Es sei denn, man ist ein Neutronenstern.
Stimmt. Da ist aber sowieso alles ganz anders, weil dann wartet man knietief in was anderem.
Ja, und vor allem ist dein Knie dann irgendwie ein Nanometer unter deinem Kopf oder sowas.
Genau, da kann man nicht mehr so warten. Ja, das ist schwierig. Ja.
Tom hat auch noch eine Frage und die werde ich dir stellen, Ruth.
Okay.
Weil ich sie
nicht beantworten kann.
Nein. Also Tom hat sich jetzt nicht so sehr direkt mit der dunklen Materie beschäftigt, aber mit dem Raum. Und er will wissen, was Raum eigentlich ist. Ja, also er hat gemeint, wir haben ja schon irgendwie Dingen, die wir noch nicht verstehen, Namen gegeben, damit wir zumindest einen Namen haben. Ja, dunkle Materie, dunkle Energie sind solche Namen, bei denen wir noch nicht vollständig verstehen, was dahinter steht. Und wie sieht das mit dem Raum aus, fragt Tom, weil er fragt sich, woraus besteht der Raum, ja. Und wenn wir nicht wissen, woraus der Raum besteht, gibt es dann sowas Ähnliches wie bei der dunklen Materie? Gibt es dunklen Raum und hellen Raum? Oder ist der Raum als Nichts Bestandteil von Gleichungen, die einen Teil des Universums erklären? Also gibt es dunklen Raum, Ruth, und weißt du, was Raum ist?
Ja, den dunklen Raum gibt es ja, wenn man die Klotür aufmacht, dann sieht man, dass da vorher der dunkle Raum drin war. Nein, ich habe natürlich keine Ahnung, was Raum ist. Also gute Frage, ja, aber die Formulierung der Frage irgendwie, wenn die Frage ist, womit Raum gefüllt ist, dann kann man die eher beantworten, ja. Und abgesehen von der ganzen Materie, von dem ganzen Zeug, mit dem der Raum gefüllt ist, ist der Raum halt anscheinend mit dieser dunklen Energie gefüllt, ne? Also die dunkle Energie ist das, was den Raum auszumachen scheint. Also könnte man sagen, aller Raum ist dunkler Raum. Und hell ist er nur dann, wenn was drin ist, das leuchtet, zum Beispiel.
Gute Taktik, nicht die Frage beantworten, sondern die Frage umdefinieren, sodass man sie beantworten kann.
Nein, also Tom. Er macht das ja auch schon ein Zettel, gell?
Genau, ja. Tom, die Frage kann man nicht beantworten. Wir wissen nicht, was Raum ist, auf eine grundlegende, fundamentale Art. Es gibt natürlich entsprechende Hypothesen. Es gibt sowas wie die Schleifenquantengravitation, über die ich im Detail natürlich auch genau nichts weiß. Aber eine der Hypothesen der Schleifenquantengravitation ist eben, dass der Raum selbst zusammengesetzt ist, quantifiziert ist. Dass es also quasi ein kleinstmögliches Stückchen Raum gibt und dieses kleinstmögliche Stückchen Raum besteht so aus einer Schleife ungefähr, also so wie die Strings aus der Stringtheorie, und der Raum ist halt dann zusammengesetzt aus solchen kleinen Stückchen von irgendwas, was wir nicht verstehen. Das ist dann der Raum, und aus diesem zusammengesetzten Raum folgen dann halt auf höherer Ebene, wenn man das dort betrachtet, so Dinge wie die Kräfte, wie Teilchen, die entstehen quasi aus diesem aus kleinsten Stückchen zusammengesetzten Raum. So oder so ähnlich funktioniert die Schleifenquantengravitation, und da kann man eben Gleichungen aufschreiben, wo der Raum wirklich mathematisch beschrieben wird. Aber das sind halt alles diverse Hypothesen. Der Raum im Sinne, wie wir es aktuell verwenden, von Albert Einstein, der ist halt im Prinzip ein abstraktes Dingsi, das mit entsprechend abstrakten mathematischen Gleichungen beschrieben werden kann. Also wir können beschreiben, wie der Raum sich krümmt, wie viel Energie im Raum steckt und so weiter. Das kann man alles mathematisch beschreiben, aber da wird nichts drüber gesagt, was der Raum ist, wissen wir nicht.
Ja, und das Ding ist halt auch, dass die Theorie, die wir haben, um quasi den Raum oder das, was mit dem Raum passiert, beschreibt, die allgemeine Relativitätstheorie, dass die das zwar sehr gut beschreibt, was mit dem Raum passiert, wenn da Materie drinnen ist, aber eben nicht auf einer mäßigen Ebene, also nicht so klein. Und das gibt's nicht. Wir haben diese Theorie eigentlich noch nicht, die funktioniert, und diese beiden Ebenen, das, wie der Raum sich verhält und wie die Teilchen sich verhalten, da verbindet, ja. Also diese Quantengravitation, das ist das. Wenn man da mal eine ordentliche Theorie aufstellt, die sich auch überprüfen lässt, ja, und nicht einfach nur irgendwie Einhörner im Wald und so ist, ja, dann kann man sich wahrscheinlich auch ziemlich schnell den Nobelpreis abholen.
Ja, und schon wieder haben die Teilchenphysiker und Physikerinnen ausgelassen, weil es ist auch ihr deren Job
tun,
eigentlich.
Ja? Ja, viel zu tun, total.
Ja, also wirklich so, die Gravitätstheorie von Einstein, die geht davon aus, dass der Raum was Kontinuierliches ist, und die Quantentheorie per Definition geht davon aus, dass es was Kontinuierliches nicht gibt, dass alles quantifiziert ist, und deswegen passen die beiden nicht zusammen. Ja, und deswegen muss man einen Weg finden, wie man es zusammenkriegt. Aber wissen wir auch noch nicht. So, jetzt machen wir was Leichtes. Was Leichtes für dich, Ruth. Marlo hat uns geschrieben über Instagram, sie möchte jetzt gerne im Sommer öfter mal zu den Sternen schauen und auch ein bisschen mehr sehen, als sie mit den Augen sehen kann. Sie ist im Sommer regelmäßig in der Natur, einen Monat lang in diesem Fall, schreibt sie, und sie möchte gerne ein Fernglas haben, mit dem sie die Sterne beobachten kann. Und sie fragt, ob du einen Tipp hast, welches Fernglas sie sich da besorgen sollte.
Ui, na, da bin ich die falsche Adresse. Ich habe von solchen Dingen keine Ahnung.
Aber du empfiehlst immer Ferngläser zum Beobachten.
Nein, ich sage nur, dass ein Fernglas gewisse Vorteile hat, weil man irgendwie erstens mit beiden Augen durchschauen kann, was besser ist für den Eindruck, und weil man das eher mit hat, das Fernglas, als ein Teleskop, weil man das Fernglas nicht aufstellen, ausrichten, Dings muss. Okay, ja. Also das irgendwie ist es easier, aber wenn man, also es kommt immer darauf an, was man sehen will. Ne? Du hast zwei Dinge. Erstens, Tiefvergrößerung, wie nah kann ich quasi ranzoomen, und zweitens die Lichtstärke, also wie groß sind die Röhren von meinem Fernglas, wie viel Licht kann da reinkommen, ja, und das sind diese zwei Werte, und je nachdem, was ich sehen will, ist die Vergrößerung wichtiger oder eben die Sammelstärke, die Lichtstärke, die ich da beobachten kann. Aber idealerweise hat man natürlich viel von beiden, aber dann kriegt das Fernglas eine Größe, die nicht mehr handhabbar ist. Und dann verliert es quasi seine Vorteile. Also wenn ich das Ding nicht mehr stillhalten kann, weil es so schwer ist, weil es so groß ist und ich schon ein Stativ brauche, dann ist es natürlich auch wieder irgendwie nicht mehr ganz so ideal. Für solche konkreten Fragen und für konkrete Empfehlungen von Instrumenten jeglicher Art empfiehlt sich sehr stark die Expertise in unserer Telegram-Gruppe, weil da sind jede Menge Leute, die sehr viel mehr Ahnung von diesen Sachen haben als ich, weil man lernt das nicht an der Uni, das mit den Teleskopen. Ich habe auch kein Teleskop und hatte nie eins, und du auch nicht, Florian, ne? Ja. Also wir haben da in Wirklichkeit keine Ahnung. Wir sind keine Amateurastronomen, wie man das so schön sagt. Astronomen schauen nicht durch Teleskope. Aber ja, also prinzipiell für die Frage, wenn die so gemeint war, warum ich Ferngläser gut finde, dann habe ich versucht, sie zu beantworten. Aber wenn die Frage die ist, welches genau das Beste ist, dann wende dich an die netten Menschen in unserer Telegram-Gruppe.
Ja, hätte ich auch empfohlen. Und wenn Marlo, und ich muss mich entschuldigen, ich habe gerade gemerkt, dass Marlo eigentlich ein männlicher Name ist. Und ich habe, glaube ich,
ich wollte sie schon fragen, ob Marlo wirklich ein weiblicher Name ist. Aber ja, wie auch immer.
Ja. Also Marlo, Entschuldigung dafür. Und zweitens, auch da, ja, also das ist wirklich etwas, es geht auch, wenn Leute fragen, welches Teleskop soll ich kaufen, das kann man nie so pauschal beantworten. Das hängt aber von so vielen speziellen Faktoren ab, wo man es einsetzen will, wie man es transportieren will. Und beim Fernglas ist dasselbe, dass man da eigentlich um eine wirklich kompetente Fachberatung nicht umhinkommt. Also am besten jetzt nichts im Internet bestellen, sondern bei irgendeinem Astro-Shop.
Eben, vor allem nichts im Internet bestellen. Genau. Gerade bei einem Fernglas ist es total auch wichtig, dass das Ding, wie soll ich sagen, ein gutes Bild macht. Dass das Ding eine cleane Abbildung hat. Und das merkt man nur, wenn man durchschaut, ja, ob das passt oder wie das aussieht. Ne? Und wenn du dann was im Internet kaufst, dann weißt du das nicht und dann ist es irgendwie...
Und ansonsten, egal, unabhängig von allen optischen Eigenschaften, das beste astronomische Instrument ist das, das man benutzt. Und das hast du ja auch schon gesagt, ja. Wo das nutzt nichts, wenn man ein mega tolles Fernglas kauft, das aber so schwer und unhandlich ist, dass ich es immer zu Hause lasse, weil ich denke, na, das drum schleppe ich nicht mit. Also selbst wenn es nur ein kleines Fernglas ist, auch mit dem kleinen Fernglas sieht man mehr als mit den Augen. Aber wenn es halt eins ist, das ich in die Hosentasche stecke und dann benutze, dann ist es das beste Fernglas für den Fall.
So ist es, ja, genau.
Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage und zwar von Kester. Kester hat uns Fotos geschickt aus Duisburg und zwar aus einer Straße in Duisburg, nämlich der Kopernikusstraße in Duisburg. Und die Kopernikusstraße in Duisburg, ich weiß gar nicht, die heißt wirklich Kopernikusstraße, okay, weil er hat es unter Anführungszeichen geschrieben, den Namen in der E-Mail, aber die Kopernikusstraße in Duisburg ist offensichtlich eine Straße, wo auf diversen Häusern Zitate und Bilder aus dem Leben von Kopernikus zu sehen sind. Ja, und er hat uns auch jede Menge Fotos geschickt davon, beziehungsweise auch, wenn man bei Google Maps das anklickt, sagt er, kann man auch per Street View direkt durch die Kopernikusstraße virtuell spazieren und sich das anschauen, wie es da ausschaut, was es da alles zu sehen gibt. Das ist erstmal ein guter Hinweis. Sollte ich mal wieder nach Duisburg kommen, dann werde ich durchaus auf die Suche gehen. Ach, guck mal hier, da habe ich gerade eins gefunden hier. Da ist ein kopernikanisches Weltbild zu sehen, offensichtlich. Ja, steht zwar ein großer Baum davor, aber es ist erkennbar. Und daneben ist irgendwie ein Zitat von Kopernikus. Ja, also scheint wirklich interessant zu sein dort, dass man da wirklich beim Weg durch die Kopernikusstraße was über Kopernikus lernt, was durchaus interessant ist, weil ganz oft heißen Straßen irgendwie und du hast keine Ahnung, warum die Straße jetzt so heißt. Und da kannst du das erfahren.
Da könnte man sicher auch gut das lustige Spiel der falsch zugeordneten Zitate spielen.
Stimmt, genau. Jedenfalls erstmal danke Kester für den Hinweis, aber Kester hat auch was gefragt, nämlich welcher berühmte Astronom oder Astronomin sollte bei euch in der Nähe auch eine eigene Straße bekommen, fragt er und dann kommt der Satz und warum ist es Isaac Newton? Also erstmal, ist es Isaac Newton, der eine Straße bekommen sollte, Ruth, oder hast du andere Vorschläge?
Also für mich nicht. Ich denke mal, also wenn man Straßen nach Leuten benennt, dann vielleicht, weil sie noch zusätzliche Berühmtheit erlangen sollen und weil die Arbeit, die sie gemacht haben, vielleicht noch nicht die Wertschätzung erfährt, die sie erfahren soll.
Weiß nicht, ob das da die Straßenbenennung ein guter Weg ist, weil wie gesagt, im Endeffekt, es gibt so viele Straßen, die irgendwie heißen, wo kein Mensch...
Ich finde, man soll sie S1, S2, S3 nennen, Straße.
Ja, das ist in Mannheim, oder?
Da heißt die Straße. Die haben diese Blocks. Genau. Ja, genau. Das ist das Koordinatensystem, zumindest in der Mitte, ne? Die Quadrate. Das fand ich schon auch praktisch. Allerdings ist es ein bisschen dann doch schwer zuzuordnen, gell? Weil dann denkt man sich ja, wo ist die Nummer jetzt? Für welche Seite gilt die jetzt? Also es ist dann irgendwie auch nicht ganz so praktisch, wie es zuerst klingt. Ich weiß nicht, aber doch, ich meine jetzt eine Straße nach Newton zu benennen.
Also es gibt viele Straßen nach Newton, heißt es schon. Es gibt eben, kurz geschaut, also es gibt eine in Berlin, in Dachau, in München, in Potsdam, in Osnabrück, also es scheint genug Newtonstraßen zu geben. In Österreich hätte ich jetzt gerade spontan keine gefunden, was nichts heißen muss.
Aber es ist halt auch die Frage, weil, du liest du den Straßennamen und denkst dir, aha, ja, eh. Aber was ist, wenn du dann eine Levittstraße hast und dann denkst du, der Levitt, wer?
Na, das denkt man sich nicht. Glaube ich nicht, dass Leute das denken.
Denkt man sich nicht?
Weiß ich nicht.
Also ich schon.
Ja, du schon, aber...
special. Also wenn ich irgendwo gehe und da ist ein Straßenname und irgendwie, ich habe keine Ahnung, wer dieser Name war, wenn das offensichtlich der Name einer Person ist, dann denke ich mir schon manchmal, wer war denn das jetzt?
Ja, aber geh doch Wien und frag Leute, warum der Mexikoplatz Mexikoplatz heißt, weiß auch keiner.
Ja, aber Mexiko ist ja jetzt nicht wegen einer Person.
Nein, aber es hat auch einen Grund, warum es benannt ist. So. Ja, zum Beispiel, wenn du hast, kann ich jetzt sagen, weil du wohnst da nicht mehr dort, du hast in der Friedrich-Kaiser-Gasse gewohnt. Wer war Friedrich Kaiser, Ruth?
So ist es. Ich habe das mal nachgeschlagen. Ich habe es aber wieder vergessen. Ich glaube, es war ein Sozialdemokrat. Kann das sein?
Es ist in Wien nicht unwahrscheinlich, dass irgendwas nach Sozialdemokraten benannt wird. Friedrich Anton Kaiser war ein Volksdichter und Schauspieler.
Ah, Nein, das hat kein
Philosophie studiert, Praktikant im K&K Hofkriegsrat, dann war er Dichter, hat über 100 Bühnenwerke geschrieben und war Freidenker und hat im Akademiechor an der Revolution teilgenommen und so weiter und so fort. Ja, gut, du hast das gewusst, weil das
irgendwann Ich habe ihn aber nachgeschlagen, obwohl ich es natürlich auch dann ziemlich schnell wieder vergessen habe.
Aber ich glaube nicht, dass Straßennamen jetzt wirklich so das beste Instrument für Wissenschaftskommunikation sind.
Ja, ich finde schon, dass Straßennamen nicht so unbedeutend sind.
Ja, einerseits natürlich, es ist schon wichtig, nach was benannt ist und so weiter, aber andererseits, glaube ich, das tritt so in den Hintergrund, wie der Straße benannt ist. Das ist so, als Instrument der Wissenschaft, der aktiven Wissenschaftskommunikation, glaube ich, ist es nicht sinnvoll. Da gibt es Besseres. Es ist eher so allgemein, so wie ein Denkmal, das du irgendwo hinstellst. Also der Straßennamen ist ja eigentlich ein Denkmal, wenn man so will. Und die Denkmäler stehen halt auch irgendwo rum.
Gut, aber nur weil es was Besseres gibt, heißt ja nicht, dass man das nicht auch machen kann. Wenn man schon gefragt wird, okay, Florian, du hast jetzt die einmalige Chance, in Wien eine Straße zu benennen. Nach wem würdest du sie benennen? Oder würdest du auch denken, dann nehmen wir halt Newton?
Newton würde ich jetzt nicht nehmen. Ich fand den schon cool. Ich habe immer ein Buch geschrieben über Newton.
Der ist schon berühmt genug, ne?
Eigentlich. Ich würde natürlich die Rot-Grütz-Bauchstraße nehmen.
Die Star-Astronominenstraße.
Oder willst du eine Gasse haben? Da muss eine Straße sein. Und ein Platz.
Ich hätte, glaube ich, lieber eine Gasse als eine Straße. Ich hätte gerne eine verkehrsberuhigte Gasse mit vielen Bäumen.
Ja, das ist halt das Problem. Wenn man heute noch was benennt, dann kriegst du den Weg im Neubauviertel am Stadtrand, weil in der Stadt drin ist ja schon alles benannt.
Ja, die will man dann auch gar nicht, die Gasse. Ja,
Ja, nein, es ist schwierig. Bis jetzt
Schwierig.
Es gibt so viele Leute, die erwähnt gehören, dass es jetzt da schwerfällt, was auszusuchen. Also, ja, dann nehmen wir die Rot-Grütz-Bauchgasse. Da ärgern sich die Leute immer, wenn sie da wohnen, weil es ist so lang und mit Umlaut und alles und das ist so nervig.
Weil es niemand aussprechen kann. Genau, ja. Muss man immer buchstabieren. Genau. Wie? Ja, heißt Leute, ich heiße so, was soll ich sagen?
Das waren die Fragen.
Ja, der gute Fragen. Vielen Dank.
Wenn ihr auch Fragen habt, schickt sie uns an fragen@dasuniversum.at und wenn sie geschickt sind, dann besteht eine Chance, dass wir sie beantworten. Wenn ihr sie nicht schickt, ist die Chance gleich null. Wenn ihr sie schickt, ist sie größer als null.
Ein bisschen.
Zum mehr legen wir uns nicht fest.
Ja, schickt uns Fragen. Wir beantworten eure Fragen sehr, sehr gern. Also ich zumindest.
Genau. Ja, ich auch. Sonst will ich nicht sagen. Und 100% steht die Chance, dass jetzt die Rubrik Science Frames drankommt. Und zwar mit einem Film, der sogar zum Thema passt ein bisschen. Es geht nämlich auch darum, dass wir uns in den Kern der Erde hineinbohren. Keine Angst, die Rubrik wird definitiv besser als der Film, um den es geht, an den ihr vielleicht glaubt, dass es geht. Wir hören uns einfach an, was Evi mit mir besprochen hat, und zwar jetzt. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo.
Was gibt's heute zu sehen?
Bevor es was zu sehen gibt, gibt's noch eine Ankündigung zu machen.
Okay.
Und zwar wird es mich zu sehen geben und den Peter und dich, glaube ich, auch, gell?
Ja, weiß ich nicht, kommt drauf an. Die Leute wissen nicht, wer der Peter ist vielleicht.
Wie einige vielleicht wissen, gibt's ja immer wieder ein Science-Fiction-Special mit dem Drehbuchautor und Regisseur Peter Koller, drüben auf Cosmic Latte, weil ich da ja viel mehr und länger dann über Filme reden kann. Und wir haben beschlossen, dass wir ein Filmtreffen machen. Und zwar haben wir das letzte Mal ja über Endzeit-Szenarien in Filmen gesprochen und passenderweise ist ja jetzt gerade eine Mad Max-Saga im Kino und zwar Furiosa. Und da haben wir uns gedacht, das ist vielleicht eine ganz nette Idee, wenn wir uns den anschauen zusammen und vielleicht möchte uns ja der eine oder die andere Hörerin begleiten.
Okay, dann musst du aber auch sagen, wo das Ganze ist und wann das Ganze ist.
Zwar wird das Ganze stattfinden am 6.6. und wir gehen in der SCS Westfield ins Kino und zwar würden wir uns die Vorstellung um 17 Uhr anschauen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen früh, aber wir würden halt dann ganz gerne noch ein bisschen über den Film plaudern und dass wir dann einfach noch ein bisschen Zeit haben.
Okay, also das ist in der Nähe von Wien, für die, die es nicht wissen. Ja. Die, die es wissen, wissen es eh, aber man muss bis in den Süden von Wien fahren, wenn man ins Kino in der SCS gehen will.
Ich würde mich freuen, also vielleicht gibt es ja jemanden, der in der Nähe ist oder in der Nähe wohnt und ja, uns begleiten möchte. Wäre auf jeden Fall mal eine Gelegenheit, uns ja persönlich zu treffen.
6. Juni, SCS, 17 Uhr. Ich gebe einen Link in die Shownotes dazu.
Ich überlege so, ich möchte so ein bisschen in diesem Endzeit-Ding so ein bisschen bleiben und haben dann so überlegt, okay, welche Szenarien gibt es ja da noch, um quasi so ein bisschen das Ende der Welt herbeizuführen. Ein sehr beliebtes Thema. Es passiert irgendwas und dann macht man das wieder gut, indem man irgendwie Atomköpfe sprengen lässt irgendwie. Und deswegen habe ich mir dann einen Film ausgesucht, der dich wahrscheinlich sehr unterhalten wird. Mich hat er auch unterhalten, und zwar ist das The Core.
Ja, den habe ich gesehen, The Core.
Der ist auch schon ein bisschen älter, der ist von 2003, da war ich ein bisschen überrascht, dass der schon so alt ist.
Ja, gut, 2003. Habe ich schon fast meinen Doktortitel gehabt, 2003.
Ach ja, du bist ja auch schon alt. Worum geht's in The Core? Ja, man kommt drauf, dass der Erdkern plötzlich aufgehört hat, sich zu drehen. Das heißt natürlich, dass das Magnetfeld der Erde wird immer schwächer. Also die Sonnenstrahlen werden immer gefährlicher. Und ja, also wir wissen, was das für Auswirkungen hat. Und dann gibt's natürlich jetzt eben eine Rettungsmission natürlich. Ja, und die soll jetzt eben zum Kern fahren.
Zum Kern der Erde.
Ja, zum Kern der Erde, ja. Also quasi die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und die sollen dann halt dort beim Kern Atomsprengköpfe setzen und so den Kern wieder in Bewegung setzen. Also was ja schon ein bisschen eine absurde Idee ist. Das wird dann eben gemacht. Also sie bauen dann irgendwie so ein eigenes, ja, ist das dann ein U-Boot? Oder was ist das dann eigentlich? Halt so ein
Grabschiff.
Ein Grabschiff, genau. Ja, also und ja, und ein Team fährt dann eben Richtung Erdkern natürlich. Am Anfang weiß man ja nicht, wieso der Kern plötzlich gestoppt hat. Und sie entdecken dann eben, dass es da irgendwie so ein Geheimprojekt gegeben hat, das irgendwie Destiny heißt. Also das war irgendwie so ein seismisches Waffensystem, das schuld ist, dass jetzt der Erdkern gestoppt hat. Und jetzt wollen sie halt mit diesem Destiny den Kern wieder zum Laufen bekommen, weil sie irgendwie drauf kommen, dass diese Bomben nicht reichen oder irgendwie so. Also alles irgendwie ganz, ganz seltsam irgendwie. Und ja, natürlich sterben viele und müssen sich opfern. Und dann zum Schluss wird dann natürlich die Welt gerettet und der Kern wird wieder rotiert, nachdem sie dann diese Bomben gezündet haben. Also ich glaube, ich kann das Ende hier verraten, oder?
Es ist ein sehr, sehr schöner Film, finde ich.
Ich meine, er hat ja so Anleihen, finde ich, so ein bisschen an Jules Verne Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und den Film habe ich ja sehr gerne. Also ich bin ja totaler Fan von Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das war, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme, diese alte Verfilmung, weil ich eigentlich dieses Abenteuer immer sehr mag. Und das hast du ja auch bei The Core. Da gibt es ja auch dann so eine gigantische unterirdische Geode aus so Amethysten und so. Ja, das erinnert ja so ein bisschen daran. Allerdings muss man da jetzt halt, was die Science betrifft, ja, halt wirklich sehr viel Augen zudrücken, weil da nimmt der Film halt jetzt gar nicht so genau. Also der nimmt sich da wirklich sehr viel künstlerische Freiheit heraus. Also das war auch immer wieder so ein Kritikpunkt bei dem Film.
Ja, das ist ja jetzt kein Film, den man sich anschaut wegen der Wissenschaft. Also das ist etwas, was mich an dem Film gar nicht gestört hat. Also ich fand den Film natürlich auch wissenschaftlich komplett daneben. Der Film hat mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, das einzig wissenschaftlich Korrekte an dem Film ist, dass es einen Erdkern gibt. Aber ansonsten ist da natürlich überhaupt nichts, auch nur irgendwie annähernd real. Also man fängt schon damit an, dass der Erdkern mit Atombomben zum Drehen gebracht werden soll und der Erdkern ist so groß wie der Mond. Also dem ist so eine Atombombe oder 2 oder 100 oder 200 komplett wurscht. Aber dafür macht er halt die wissenschaftliche Ungenauigkeit durch ganz viel spektakuläre Handlung wett. Also in dem Fall sogar Handlung, die halt auch wirklich Spaß macht und nicht irgendwie so sinnlose Handlung ist. Also allein für die Anfangsszene, wo das Space Shuttle Endeavour in Los Angeles landet, allein dafür lohnt sich der Film schon. Das ist eine der besten Szenen aus Filmen, die ich kenne. Also es fast wird nur noch getoppt durch die Parallel-Space Shuttle-Start-Szene aus Armageddon.
Ah, okay, da hast du dein Ranking.
Ja, genau. Und die Szene, wie das Shuttle da in Los Angeles im Kanal landet, das finde ich super, ist hervorragend, finde ich ganz toll. Super, ich verlinke die Szene in den Shownotes, gibt sich auf YouTube, ist wunderbar. Und so geht der Film halt weiter, also komplett verrückt von der Thematik her, komplett verrückt von der Wissenschaft her, aber schön anzuschauen. Und wenn man die Wissenschaft ein bisschen ignoriert, dann macht auch großen Spaß.
Ja, aber ich glaube, ich mag in Science Frames die Wissenschaft nicht ganz ignorieren.
Nein, eh nicht, aber man kann ja auch über schlechte Wissenschaft reden und dann ist es ja trotzdem etwas, woraus man was lernen kann. In dem Fall hat mich tatsächlich genauso wie bei Armageddon die schlechte Wissenschaft nicht gestört.
Ich glaube, wenn du bei dem Film die Wissenschaft halt ganz genau nehmen würdest, dann könntest du den Film gar nicht machen, weil das fängt ja schon damit an, dass du ja nicht zum Erdkern reisen kannst.
Es fängt damit an, dass es sowas wie Drehimpulserhaltung gibt und der Erdkern nicht stehen bleiben kann. Wenn der Erdkern stehen bleibt, dann ist in der Sekunde die komplette Erde vaporisiert, weil da so viel Drehenergie frei werden muss, dass der stehen bleiben kann, dass es pfsch macht und dann ist die Erde weg. Also da fängt es eigentlich schon an.
Hört er eigentlich ganz auf zu rotieren oder nur schwächer? Nein, das Magnet wird schwächer, aber der Kern hat ganz aufgehört zu rotieren, oder?
Ich weiß es nicht mehr so genau. Also
auf jeden Fall, selbst wenn, könnten wir halt nicht so tief bohren eigentlich. Ja, also ich habe da auch mal nachgesehen, und zwar die tiefste Bohrung, die jemals durchgeführt wurde, erreichte ja nur 12 Kilometer. Ja. Also das heißt, wir haben auch gar nicht diese Technologie, um so tief zu bohren. Außerdem herrschen ja dort dann auch Drucke und Temperaturen, die erstens wir nicht überleben würden, und die Materialien gibt es auch gar nicht. Also selbst so ein, wenn du es schaffen würdest, so einen Atomsprengkörper dort zu platzieren, dann wird das Ding wahrscheinlich gar nicht standhalten, weil die Materialien einfach dann den Schmelzpunkt schon erreicht haben.
Also die Atombombe wäre schon lange vorher kaputt. Aber du hast vergessen, die haben sich da Gedanken darüber gemacht, das Bohrgrabschiff fürs Innere der Erde, das ist aus einem speziellen Material gemacht, das ist aus Unobtainium gemacht.
Genau, haben sie sich extra was überlegt, Ich ziehe ja meine ganze Kritik zurück.
Das ist das gleiche Zeug, das sie auf Avatar haben, wo dann die Felsen fliegen, oder?
Das weiß ich jetzt nicht.
Das heißt auch Unobtainium dort, weswegen sie bei Avatar die Aliens da so schikanieren, weil sie dieses Zeug da abbauen.
Ach so, okay, das weiß ich nicht, was sie da genau abbauen, Okay, auf jeden Fall wäre es halt auch keine gute Idee, so Atomsprengkörper dort zu platzieren. Erstens, wie du gesagt hast, also es würde den Kern auch nicht wieder zum Rotieren bringen, weil das ist ja auch ein Dynamo-Effekt, der da herrscht, der das Magnetfeld der Erde erzeugt. Das heißt, das sind eigentlich so konvektive Bewegungen und das Ganze ist auch einfach viel zu komplex, als dass du sagen könntest, du könntest das jetzt mit so einem Atomsprengkörper so extern so beeinflussen, also diese physikalischen Prozesse dann so wieder herstellen kannst. Also das wird halt einfach auch nicht funktionieren. Und ich glaube, es wäre dann einfach die Gefahr zu groß, dass du dann mehr Schaden anrichtest, als dass du es wieder gut machst. Ja, ich glaube, das wäre dann sehr unvorhersehbare Auswirkungen.
Das ganze Problem ist, dass es von Anfang an sinnlos ist, aber ich weiß nicht, ob bei Decor irgendwer wissenschaftlich beraten hat, vermutlich nicht.
Das habe ich jetzt nicht geschaut. Normalerweise schaue ich das eigentlich immer nach, weil mich das immer interessiert, ob es einen wissenschaftlichen Berater gegeben hat. Das habe ich jetzt bei Decor tatsächlich vergessen nachzuschauen. Ich glaube aber nicht, weil der hätte ihm dann vielleicht davon abgeraten, den Film überhaupt zu machen.
Ja, weiß ich nicht genau. Weißt du, welche Wissenschaft? Vielleicht war es irgendwie, keine Ahnung, BWL oder sowas. Ich sage ja auch eine Wissenschaft, vielleicht hat der beraten.
Ja, der hat dann geschaut, wie der Film wirtschaftlich werden kann.
Ja, und wirtschaftlich war er ja gar nicht so schlecht, oder?
Ich glaube, er war so durchschnittlich, also er war jetzt kein Totalversager, aber...
Ich lese gerade in der Wikipedia, die deutsche Film- und Medienbewertung FBW in Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat wertvoll.
Ach, die haben ja keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich meine, wir machen uns ja da immer über einen Emmerich lustig und seine wissenschaftlich schlechten Filme. Und dann findest du sowas wie Decor gut.
Ja, ich mache mich über den Emmerich lustig, nicht weil die Wissenschaft schlecht ist, sondern weil die Filme schlecht sind. Emmerich macht einfach extrem schlechte Filme. Und die sind halt auch schlechte Filme mit schlechter Wissenschaft. Aber Decor ist ein Film mit schlechter Wissenschaft, aber kein schlechter Film.
Ja, wenn du es so siehst. Ja, ich meine, er ist schon unterhaltsam und ich glaube, er ist auch recht spannend eigentlich gemacht. Also wenn dann dieses Team da eben auf der Reise ist und er natürlich der eine oder andere ja dann stirbt und sich opfern muss und so. Also da hat man schon ein bisschen Drama auch dabei. Aber es waren halt schon viele Szenen dabei, wo ich mir halt auch gedacht habe.
Wenn ich mir einen Film von Emmerich anschaue, dann muss ich mich ärgern, wenn ich mir sowas wie Decor oder Armageddon anschaue. Dann ärgere ich mich nicht. Vielleicht im schlimmsten Fall irgendwie finde ich irgendwas doof oder langweilig, aber ich bin unterhalten und das bin ich bei Emmerich-Filmen nicht. Mhm. Ich habe Decor immer gern geschaut. Also wenn der irgendwo zufällig im Fernsehen läuft, dann schaue ich mir meistens immer gerne an, weil der ist unterhaltsam. Aber vielleicht musst du fürs nächste Mal oder für eine der nächsten Male jetzt irgendwie eine Folge vorbereiten, wo du einen guten Film über Geologie suchst.
Soll es geben?
Weiß ich nicht, aber warum soll es nicht geben? Also Science Fiction mit Geologie kann es vielleicht auch geben, der gut ist.
Ja, also wenn da jetzt jemandem ein Film einfällt, dann bitte her damit, bin immer offen. Jetzt
sind wir schon gespannt, was passiert und bis dahin treffen wir uns im Kino SCS am 6. Juni um 17 Uhr, um uns einen Film anzuschauen, der vermutlich wissenschaftlich ähnlich qualitativ hochwertig sein wird wie Decor, behaupte ich jetzt mal.
Wahrscheinlich, ja, das ist zu erwarten, aber gut, aber da gibt es dann Popcorn wenigstens.
Ja, und hoffentlich ist er auch unterhaltsam wie Decor.
Ja, hoffen wir. Und bevor wir aufhören, muss ich noch ein ganz großes Dankeschön sagen an den Hans, der mir Filme zukommen hat lassen. Also das könnt ihr natürlich auch machen, ihr könnt euch gerne mit mir in Verbindung setzen, wenn ihr Filmvorschläge habt. Also das hat ja auch letztens die Silvia schon gemacht, die dann dem Flo einen Film mitgegeben hat und der Hans hat mir dann direkt sogar Filme noch geschickt und hat das mit mir geteilt. Und ja, da wird sicher auch der ein oder andere Film dann demnächst besprochen werden. Also möchte ich mich auf jeden Fall noch auf diesem Weg bedanken.
Ja, dann sage ich auch danke dafür. Und wir werden schauen, was bei diesen Filmen in Zukunft hier in dieser Rubrik landet und was es da zu hören gibt, hört ihr beim nächsten Mal. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss.
Ja, also im ersten Mal habe ich mir gedacht, was, ihr trefft euch in der Shopping City Süd? Aber dann habe ich mir gedacht, es passt eigentlich ganz gut für Endzeit-Szenarios.
Okay. Ja, also man kann ja nicht abschätzen, wie viele Leute wirklich auch hinkommen wollen jetzt da dazu. Und wenn du jetzt da irgendwie so ein kleines Kino nimmst, dann kommen vielleicht 50 Leute, ja. Und dann hockst du in so einem kleinen Kino, wo es dann danach irgendwie noch einen Tisch für 50 Leute suchen musst, wenn du quatschen willst. Und da in der Shopping City, da kommt man schon unter. Selbst wenn es mehr als 50 sind. Und wenn es keine 50 sind, werden nicht keine 50 sein wahrscheinlich, aber selbst dann gibt es da auch die Möglichkeit, dass man noch was trinken kann und so. Und das sollte schon passen. Also.
Ja,
okay. Und wenn sich dieses Kinotreffen tatsächlich etablieren sollte, dann kann man das auch irgendwie mal anders organisieren.
Woanders machen. Ja, die Idee finde ich super. Also so Kinotreffen.
Hast du Zeit?
Ja, aber wie ich komme nicht in sorry,
da in die Shopping City. Da fährt die Partnerbahn hin.
Die Partnerbahn, genau. Ja, und wie lange ist man dann, bist du schon mal, oh Gott,
ja,
bist du
schon mal
mit der Partnerbahn von Baden nach Wien gefahren?
Ja, ab und zu muss ich das tun, weil wenn die ÖBB ausfällt.
Das sind 1,5 Stunden Lebenszeit, die man nie wieder zurückbekommt.
Ja, aber du kannst zum Beispiel auch mit der S-Bahn bis Liesing fahren und von Liesing bis quasi gleich in Vösendorf. Wenn du dein Fahrrad mit in die S-Bahn nimmst, dann kannst dort das letzte Stück radeln.
Ich überleg's mal. Wann ist es nochmal?
6. Juni.
Schauen wir mal. Vielleicht.
Ja, red mal lieber über Dekor. Hast du Dekor gesehen?
Ja, ich habe das gesehen. Ich habe den Film gesehen und ich kann mich an genau ein Ding erinnern von dem Film, nämlich an die geile Landung des Space Shuttles.
Ja, genau, sage ich doch. Das ist die beste Szene. Das macht den Film komplett.
Die ist gut. Aber dann kommt halt nicht, finde ich, jetzt so viel Gutes nach. Also ich kann mich erinnern, dass ich ihn gesehen habe und das war schon sehr Facepalm. Also ja, ich habe mir schon so oft gedacht, um Gottes Willen.
Es ist kein cineastisches Meisterwerk.
Aber wenn er mal im Fernsehen ist, dann kann man sich ihn durchaus anschauen, finde ich auch. Ja. Genau. Also ich würde jetzt da nicht extra Geld dafür bezahlen, aber es so von diesen Blockbuster-Filmen ist er irgendwie so anschaubar und hat ein paar gute Szenen drin.
Genau. Ja. Und wer weiß, das haben die in dem Film damals nicht ausgearbeitet, aber vielleicht hätten sie auch dunkle Materie nachweisen können dort.
Ja, allerdings, wenn man schon dort unten ist und ein Raumschiff hat, das die Hitze aushält.
Genau, dann hätte man es gleich machen können. Übrigens, das erwähne ich jetzt noch, bevor wir zu den nächsten Rubriken kommen. Wir haben über dunkle Materie gesprochen heute, ich weiß. Und es gibt eine Science-Fiction-Serie, eine sehr neue, die zumindest die dunkle Materie im Titel trägt, aber die behandeln wir erstens deswegen nicht oder Evi deswegen nicht in Science Frames, weil sie ja nur über Filme spricht. Und selbst wenn Evi gesagt hätte, ja, wir reden jetzt über diese neue Serie Dark Matter, ich weiß gar nicht, wo die läuft, weiß nicht, Netflix, irgendwo läuft jetzt gerade die Fernsehserie Dark Matter.
Ist mir noch nicht untergekommen. Was ist das?
Ja, alles gut, kümmere dich nicht weiter drum. Sollte sie dir unterkommen, dann ja, mach die Augen zu und geh weg. Langsam rückwärts weggehen, keine schnellen Bewegungen. Dark Matter ist ein Buch von Blake Crouch und ich habe tatsächlich dieses Buch gelesen und es gibt selten ein Buch, über das ich mich so geärgert habe wie über das Buch. Also ich ärgere mich ja selten über Bücher, weil wenn die Bücher ärgerlich sind, dann schmeiße ich es halt weg, ja? Oder ich schmeiße nicht weg, ich lese einfach nicht. Ich habe ein Buch von Blake Crouch gelesen, das ist mir von einer gemeinsamen Freundin von uns empfohlen, die eigentlich einen sehr guten Buchgeschmack hat. Und das Buch, das was sie mir empfohlen hat, war Wayward Pines, hieß es. War eine ganz originelle Idee für ein so ein bisschen Science-Fiction-artiges Buch. Der Stil war halt grauenhaft. Also mit dem Stil bin ich echt nicht klar gekommen. Und der hat schon so geschrieben, wie man schreibt, wenn man gern verfilmt werden will. Und es waren keine Sätze in dem Buch, das war immer nur so Satzfragmente im Wesentlichen. Immer so, Verben haben gefehlt in dem Buch. Ja, also das war wirklich irgendwie so ein ganz, ganz seltsamer Stil, von dem er, glaube ich, wollte, dass er irgendwie so handlungsvorantreibend ist und so weiter. Also die Geschichte war noch halbwegs gut von Wayward Pines. Der Stil war grauenhaft. Und dann hat er Dark Matter rausgebracht, der Blake Crouch. Und das war echt nicht mehr zum Lesen. Also das hat auch mit dunkler Materie null zu tun. Gar nichts zu tun. Hat einfach Wissenschaft falsch verstanden. In dem Buch Dark Matter geht es darum, dass irgendwie ein Wissenschaftler eine Möglichkeit entdeckt, zwischen Paralleluniversen hin und her zu reisen. Und das mit der dunklen Materie hat er, glaube ich, irgendwie gekriegt, weil er, der Autor Blake Crouch, irgendwas falsch verstanden hat von CERN-Experimenten, die damals 2016 durchgeführt worden sind, wo man gesagt hat, dass man irgendwie supersymmetrische Teilchen entdecken könnte. Und supersymmetrische Teilchen, ist ja dunkle Materie, könnte auch ein supersymmetrisches Teilchen sein. Und wenn du dann in den falschen Ecken des Internet liest, dann bist du bei der Supersymmetrie, dann wird es vermischt mit irgendwelcher Stringtheorie. Und die Stringtheorie sagt ja auch, dass es unterschiedliche Konfigurationen geben kann, je nachdem, wie die Zusatzdimensionen der Stringtheorie gefaltet sind, gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten und das hat er irgendwie alles vermischt miteinander und keine Ahnung gehabt, was er da eigentlich schreibt und am Ende behauptet, das Reisen durch Paralleluniversen funktioniert mit dunkler Materie. Ja, irgend so ein Quatsch. Also was eh alles nicht notwendig gewesen wäre, weil er hätte es wie alle anderen Science-Fiction-Autoren machen können, sich einfach in der Fantasie Gerät ausdenken können, mit dem er doch von Universum zu Universum reisen kann. Da hätte er den ganzen wissenschaftlichen Quatsch bleiben lassen können. Aber hätte auch nichts geholfen, weil das Buch einfach schlecht ist. Also in dem Buch war nichts drin, was nicht in anderen Büchern oder Filmen über Multiversumsreisen schon erzählt worden ist. Also es war wirklich ein schlechtes Buch. Ich habe es damals in meinem meinem Blog rezensiert und ich habe aufgehört mit dem Satz, es ist ein schlechtes Buch, lest es nicht. Und nachdem ich jetzt gesehen habe, dass es verfilmt wird als Netflix-Serie und dass Blake Crouch auch das Buch für die Serie geschrieben hat, habe ich gesagt, nein, schaue ich mir sicher nicht an. Und deswegen wird es auch nicht in Science Frames vorkommen, nicht nur, weil es kein Film ist, sondern auch, weil es
schlecht ist. Also wenn das Buch schon so schlecht ist, dann ist natürlich, dann kann aus der Serie natürlich nicht mehr viel geworden sein, ne?
Ja.
Schon. Weil normalerweise ist ja das Buch irgendwie immer ein bisschen besser.
Ja, weiß man nicht. Also in dem Fall, vor allem, wenn es auch dieselbe Person ist. Aber ja, falls jemand aus der Hörerschaft das gesehen haben sollte und meint, nein, 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 du hast das falsch verstanden, es ist das Beste, was je im Fernsehen war, dann okay, schaue ich mir vielleicht an, aber ansonsten habe ich eher keine Tendenz, mir das weiter anzuschauen.
Ja, und über die dunkle Materie haben wir sowieso heute schon genug geredet.
Genau.
Also.
Jetzt haben wir schon in den Science Frames Veranstaltungshinweise gemacht, nämlich für das gemeinschaftliche Mad Max schauen. Gibt's sonst noch was zu veranstalten, Ruth?
Gibt's was zu veranstalten? Ah, ich bin am 18. Juni bin ich bei den Kinderfreunden in Linz. Vielleicht ist das öffentlich. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt für Schulklassen ist oder für überhaupt Leute. Schulklassen sind auch Leute, aber weiß nicht, ob man sich da irgendwie anmelden kann. Kann sein.
Ja, aber wer von Ruth was hören will, du warst in einem Podcast vor kurzem, der nicht dieser Podcast ist.
Ah, stimmt. Ja, das war ganz nett. Das haben wir gestern aufgenommen und es ist auch sofort quasi erschienen. Nicht so wie bei uns, dass wir immer in der Vergangenheit leben für euch, wenn ihr das hört.
Ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht geschafft, mir es anzuhören. Das steht noch für meine nachmittägliche Fahrradfahrt auf dem Programm, mir anzuhören, was du da in dem Podcast, wie heißt der Podcast? Auch interessant.
Heißt auch der interessant heißt der Podcast. Und es war auch ein interessantes Gespräch, glaube ich.
Okay.
Also ich höre mir ja nie mir selber beim Reden zu. Ich höre mir das ja nie an, was dann irgendwie da dabei rauskommt. Also kann ich nicht sagen, ob es gut geworden ist. es war während des Gesprächs sehr interessant, auch für mich.
Ja, und in Linz kann man übrigens auch so hinkommen, habe ich gerade rausgefunden. Dann verlinke ich das in den Shownotes dazu.
Okay. Ja, passt.
Mich super. Kann man sehen am 7. Juni mit den Science Busters in Langau, Geras. Das ist im nördlichen Niederösterreich, am 8. Juni im Stadtsaal in Wien und am 16. Juni das letzte Mal unsere Planet B Show vor dem Sommer im Theater im Park. Kommt gerne in das Theater im Park in Wien. Ist eine sehr, sehr schöne Location, vor allem wenn das Wetter schön ist. Wenn das Wetter nicht schön ist, ist es dann eher eine nicht so schöne Location, weil dann ja ist es Open Air, man wird nass. Also ihr im Publikum, auf der Bühne bleibe ich trocken, aber es ist dann nicht ganz so angenehm. Aber wenn das Wetter schön sein sollte, am 16. Juni kommt ins Theater im Park. Das ist wirklich ein schöner, schöner, großer, alter Park beim Belvedere nebenan. Und in diesem Park ist eine Bühne eingebaut und man sitzt da so unter zwischen Bäumen, kriegt trotzdem ja gute Getränke direkt an den Platz geliefert, wenn man das gerne haben will. Kann sich da in der lauen Sommernacht die Science-Busters anschauen. Also es ist immer schön, wenn wir da im Theater im Park auftreten. Bis auf das eine Mal, wo es geregnet hat, war es nicht so schön. Aber das hoffen wir nicht, dass es sein wird. Also kommt dahin. Und davor bin ich noch an einem Ort, an dem ich schon lange nicht mehr war. Ich werde auf der Sternwarte in Wien sein.
Oh, was machst du dort?
Da ist, ich lese mal vor, am 13. Juni 2024 lädt die Fakultät oder in dem Fall die Fakultät für Geowissenschaften, Geografie und Astronomie wieder zu einem gemeinsamen Talks- und Barbecue-Abend ein. Und da werden Alumni und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorträge halten und danach gibt's irgendwie Barbecue oder sowas und man kann sich da anmelden, wenn man Mitglied der Fakultät für Geowissenschaften, Geografie und Astronomie ist, wenn man Alumni dieser Fakultät ist, also du wärst qualifiziert, Ruth, oder wenn man ein STV ist, ist das Studierenden, Studentenvertretung, ich weiß jetzt gar nicht, was STV bedeutet.
Ja, ich glaube schon.
Ja. Also wenn ihr irgendeine nachweisbare Beziehung zur Fakultät für Geowissenschaften, Geografie und Astronomie habt.
Ach so, aber das ist eine komplett interne Geschichte.
Ja, man muss sich da registrieren dafür.
Und man muss Teil der Fakultät sein.
Ja, genau.
Fakultätsmitglied,
Alumni
sein.
Und halt irgendwie STV, ja. Da kann man da mitmachen. Und dann kann man sich das Programm anschauen. Es geht um 17 Uhr los.
Also nicht mal Studierende können mitmachen.
Weiß ich nicht, ob Studierende auch sein können. Ja, frag mich nicht, wie das ist. Ich bin da eingeladen. Ich kriege auch nichts dafür. Also es kommt zuerst irgendwie ein Vortrag. Da geht's um, okay, das verstehe ich nicht. Aber das sind die wissenschaftlichen Vorträge. Da geht's um Tracking Aragonite Dissolution through the Phanerozoic. Dann geht's irgendwie um Murenabgänge in Österreich.
Ja.
Und da kommen die Alumni-Talks. Da gibt's zwei davon. Der eine heißt, du kannst raten, welcher von mir ist. Der eine Talk heißt, neuem Mindset auf die Sprünge helfen, wie man Geografie, Employer Branding und die Innovationskultur Ostafrikas beruflich integriert. Und der andere Vortrag ist erfolgreich scheitern als Astronom.
Sehr gut. Oh, schön. Aber vielleicht komme ich da auch mit.
Ja, ist auch ein Fotowettbewerb von Studierenden, glaube ich, oder von Fakultätsmitgliedern. Und dann ist Get-Together und Barbecue auf der Sternwarte.
Das hört sich sehr interessant an.
Ja, ich verlinke es in den Shownotes, falls ihr da irgendwie dazu kommen könnt, dann macht das. Ja, das war das, was ich anzukündigen hatte. Sonst habe ich, glaube ich, auch nichts anzukündigen.
Das reicht eh. Ist eh immer so busy, ist eh immer so viel los. Mut zur Lücke.
Genau.
Das ist mein neues Motto. Mein altes Motto eigentlich auch, aber.
Ja, wir lassen trotzdem nicht aus, dass Leute uns Geld geben können, wenn sie das denn wollen, per Unterstützung, weil, sagen wir auch nochmal hier vorm Sommer, wir kriegen nichts. Also wir kriegen schon was, aber wir kriegen keine Werbegelder, wir kriegen keine Sponsorgelder für diesen Podcast. Mittlerweile bin ich aus Gründen öfter mal mit Leuten zusammen, die Podcasts vermarkten und was die da einem erzählen, was man da verdienen kann mit Podcast-Werbung. Da wird man schon in Versuchung geführt.
Jeder hat seinen Preis, ja.
Ja, erstens das. Es ist schon erstaunlich, was dieser Podcast-Markt da jetzt mittlerweile, wie viel Geld da drin steckt. Also ich weiß von auch einem Podcast aus Österreich, ähnliche Kategorie wie wir, also auch so Wissenschaft, Information, weniger Downloads pro Folge, das wir, aber der macht sechsstellig durch Werbung im Jahr.
Jetzt habe ich kurz nachrechnen müssen, welche Zahl 6 Stellen hat.
Ja. Ja, mit 100.000 fängt es an.
Das heißt, man müsste eigentlich nichts anderes mehr machen.
Im Prinzip gibt es durchaus jede Menge Leute, die hauptberuflich podcasten. Ja, das geht. Aber halt nicht, wenn man keine Werbung macht. Das geht eher noch nicht.
Es ist eine Falle, Florian. Es ist eine Falle.
Ja, es gibt keine Werbung hier in diesem Podcast. Das heißt, alles, was wir an finanzieller Unterstützung bekommen, kommt direkt aus der Hörerschaft, was ja auch gut ist, weil dann weiß man, dass es wirklich auch von Herzen oder zumindest aus euren persönlichen Geldbörsen kommt. Das ist fast so gut wie von Herzen. Und da freuen wir uns sehr darüber. Und wenn ihr das auch tun wollt, dann macht das. Es geht über PayPal. Sagst du nicht du immer sonst, oder? Warum sage ich das jetzt heute?
Ja, das sage eigentlich, stimmt, weiß ich nicht. Ja, ich lasse dich einfach reden.
Mach du weiter.
Über was könnt ihr machen? Über PayPal, ganz einfach, indem ihr uns was spendet. Oder ihr könnt auch ein Abo abschließen über Steady oder Patreon. Und da müsst ihr dann gar nichts mehr machen und wir kriegen regelmäßig Geld. So kommen wir vielleicht auch auf den sechsstelligen, ja. Das ist so eine große Zahl, die kann ich gar nicht aussprechen, ja. Auf den sechsstelligen Betrag. Also wir kriegen viel Geld von euch, ja? Ja. Herzlichen Dank an alle, aber sechsstellig ist es noch nicht.
Ja, wenn jede Person uns einen Euro gibt, ja, ich glaube, da sind wir auch nicht sechsstellig, wir haben keine 100.000 Hörer.
Nein, aber die Hälfte ungefähr.
Ja, wenn jede Person pro Folge uns einen Euro gibt, dann kommen wir knapp ran.
Wären wir auch zufrieden.
Wären wir so zufrieden, es geht uns um sechsstellig, aber zu rechnen. Ja, ja.
Ja, nein, wir sind auch so zufrieden. Ja. Also das Geld ist
jetzt auf jeden Fall sind wir zufrieden.
Ja. Aber gut, es gibt ja auch Kosten und außerdem ist ja doch Arbeitszeit auch involviert und das ist schon auch schön, wenn das irgendwie dann zumindest ein bisschen finanziell abgegolten und gewertschätzt wird. Und seit dem letzten Mal haben auch wieder einige von euch uns Geld zukommen lassen, nämlich ganz herzlichen Dank an Timo, an Björn, danke Michaela, danke Maximilian, Klaus, danke Johann. Und dann haben auch noch ein Abo abgeschlossen über Patreon, Ben und Peter, ganz herzlichen Dank an euch.
Vielen, vielen Dank an euch und nachdem wir jetzt so viel über das Geld gesprochen haben, ja, also wenn ihr euch da jetzt schlecht fühlt, weil ihr uns nichts gespendet habt, ja, zu Recht, nein, ich wollte sagen, nein, es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man den Podcast unterstützen kann, zum Beispiel durch.
Die vielleicht sogar sinnvoller sind eigentlich, ne, für was die Reichweite angeht, damit das mehr Leute hören, ist wahrscheinlich besser, wenn ihr uns bewertet und Dings kommentiert und keine Ahnung, was man da tut.
Weiter erzählt, ja, durch die Gegend gehen und weiter erzählen, dass es ein cooler Podcast ist.
Genau. Sprecht Leute auf der Straße in der U-Bahn an.
Genau. Das ist das
sagt
Beste.
Ihnen, wie toll das Universum ist. Ja? Weil eigentlich geht es ja darum, dass es Leute hören. Ne? Das ist ja die beste Wertschätzung, wenn Leute das einfach hören, was man da labert. Warum auch immer. Ist mir immer noch ein Rätsel, aber gut. Ne?
Das Universum ist interessant.
Ja, das stimmt. Ist es. Also ja, erzählt weiter. Braucht uns kein Geld geben. Ist auch vollkommen in Ordnung.
Das nächste Mal interessant wird in Folge 106 in 2 Wochen.
Ja, da muss ich dann wieder, gell? Ich werde mir was Tolles ausdenken.
Ja, bin ich überzeugt davon.
Ich werde dich übertrumpfen.
Wir werden es hören, was du dir ausgesucht hast, und zwar in 2 Wochen. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.
Alles Liebe. Ciao.